Wir sind da.
Was? Wir sind live, sagst du? Also bei Twitch ist aber noch der Bart vor uns. Nee, jetzt ist er weg.
Jetzt sind wir aber live, genau.
Jetzt sind wir aber live. Mit Ton sogar. Ich habe den Ton natürlich nicht an, wegen Rückkopplung.
Uns wurde unterstellt, dass wir lästern. Das würden wir nie tun, sowas.
Haben wir sogar, glaube ich, tatsächlich ausnahmsweise mal nicht, oder?
Nee, wir haben nicht. Dazu habe ich auch das passende T-Shirt unten drunter, hier mit dem nie sarkastisch Hasen und so.
30 Sekunden online und schon zieht der sich aus. Was ist denn hier los?
Weißt du, im Videostudio ist es immer warm mit den ganzen Lampen hier und so. Ja, also erstmal einen wunderschönen guten Abend an euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu den Beard Game Geeks. Diesmal ist auch wieder der Malte mit am Start. Den habt ihr das letzte Mal schmerzlich vermisst. Ja, Malte, wie sieht's denn aus? Ja, alles wieder fit?
Ja, ich bin soweit wieder fit.
Und bist du auch zum Spielen gekommen in letzter Zeit? Was hast du denn zuletzt gespielt und was hast du zuletzt neu kennengelernt?
Boah, krass. Überfällst du mich ja förmlich mit dieser überraschenden Frage.
Tatsächlich, ich dreh das heute mal rum.
Ja, sehr gut. Das letzte war tatsächlich gestern ein Unlock-Fall. Also der letzte Unlock-Fall aus der, ich glaube, Mythic Adventures Box. Den haben wir noch bevor der Besuch zum Abendessen kam, geschafft. Und das letzte neu kennengelernte, ich muss überlegen, ich habe nämlich ungefähr 22 Neuheiten von Essen schon ausprobiert. Das letzte war doch, genau, Stronghold Undead. Das reine Zweierspiel, bei dem man versucht, in die Festung zu gelangen. Hervorragend. Das war so gut, dass ich es mir kaufen musste, obwohl der Kumpel, mit dem ich es wahrscheinlich immer spielen werde, es schon hat. Aber das hat mich auf jeden Fall sehr geflasht, sehr immersiv, sehr intensiv. Und ich habe sehr deutlich gewonnen. Das macht natürlich ein Spiel immer besser.
Natürlich, klar.
Ja. Ja, dann würde ich doch mal diese Fragen einfach zurückgeben, lieber Sven. Wie sieht das denn bei dir aus?
Ja, habe ich mir diesmal natürlich schon gut überlegt und tatsächlich auch am Wochenende relativ viel gespielt. Also zuletzt gespielt, weil wir brauchten noch was Gutes zum Abschluss, war dann Bärenpark. Das holen wir immer wieder gerne raus, auch zu zweit funktioniert das hervorragend. Weil davor zuletzt neu gelernt Dungeon Roll. Kommt in einer kleinen Schatzkiste daher, pures Glücksspiel, was für Würfel man würfelt und was für Schätze man bekommt und ja, nicht wirklich Entscheidungen zu treffen, war in meinem letzten Schrottwichtel-Paket von letztem Jahr in der Brettspielwiese drin. Ja, lieber Marco, danke dafür.
Immerhin hast du das Spiel gespielt, was du beim Schrottwichteln bekommen hast. Ich glaube, damit bist du schon vielen Leuten voraus.
Oh, nö, da waren auch ein, zwei schicke Sachen drin. Aber Dungeon Roll kam jetzt gestern zum ersten Mal raus und das darf auch sofort auch wieder ausziehen.
Letzten Mal, ja. Ja, okay. Ja, tatsächlich von den 22 Neuheiten sind, glaube ich, auch 5 oder 6 direkt wieder ausgezogen worden. Also die habe ich direkt wieder abgestoßen. Das kann halt nicht alles überzeugen. Ne?
Ja, passiert. Egal. Ja, dann machen wir doch gleich mal weiter, oder? Mit unserem Gast, den wir heute hier haben. Und zwar, weiß nicht, wie viele von euch ihn schon kennen. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, er streamt auch einmal die Woche sogar. Also sogar noch regelmäßiger als wir. Und zwar ist das der Uli vom Spielworks Verlag, den wir heute herzlich hier willkommen heißen. Hi Uli.
Guten Tag. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Wir freuen uns auch, denn wir haben natürlich auch für dich ganz, ganz viele spannende Fragen vorbereitet. Hoffen, dass wir auch heute wieder den Gästen hier draußen ein paar neue Einblicke in die Welt der Brettspiele geben können. Wir versuchen ja immer so aus allen Blickwinkeln darauf zu schauen und ich glaube, du kannst uns da einiges auch erzählen. Insbesondere, was es für Besonderheiten mit sich bringt, wenn man einen kleinen Verlag führt und leitet und was man da so alles beachten muss. Aber da kommen wir, würde ich sagen, gleich zu. Auch dich überfallen wir nämlich mit den beiden Fragen, was du denn zuletzt gespielt hast und was du zuletzt neu kennengelernt hast.
Ja, eine sehr gute Frage. Ich spiele ja meistens Testspiele und so war es jetzt auch weitestgehend am Wochenende. Ich war sehr kurz hier bei diesem Spieletreff in Willingen im Sauerland. Und da haben wir viel getestet, das war sehr gut, an schon fertigen Spielen, publizierten Spielen. habe ich dort gespielt auch Cryo nochmal von Z-Man Games, was ich sehr, sehr gut finde, weil okay. Das ein Spiel ist, das so auf den Punkt kommt. Ich finde auch, die deutsche Ausgabe ist sehr gut gelungen. Und dann habe ich da gespielt, aber das auch nicht neu, das von 2017 von WizKids, ein kleines, sehr, sehr hässliches Spiel. Das heißt Time Clarence. Das ist eigentlich ein Zeitreisespiel, oder soll es sein, dass Zeitreisespiele sind sehr schwierig, ja, aber das ist ein sehr direktes, konfrontatives Kartenspiel, in meinen Augen ausgezeichnet. Ist 2 bis 4, aber ich habe es bisher immer nur zu zweit gespielt, aber es kommt trotz der grafischen Schlichtheit eigentlich immer sehr, sehr gut an. Ist sehr empfehlenswert. Was habe ich neu kennengelernt? Seit Essen habe ich neu kennengelernt. Das gab es in Essen auch. Ich weiß nicht, ob es zu kaufen gab, aber es wurde zumindest, es gab einige Exemplare, die rausgegeben wurden vom spanischen Verlag, dessen Name mir sofort entfallen ist. Aber der Spieltitel ist Córdoba. Córdoba, 27 vor Christus. Das ist ein riesiges Aufbauspiel, zweisprachig, also Deutsch-Englisch, sonst könnte ich es eh nicht spielen. Und das ist mir ein bisschen viel, muss ich sagen, weil es unterschiedliche Elemente versucht zu verbinden. Das hat einen Worker-Placement-Effekt, es hat einen Aufbau-Effekt. Es geht aber darum, Senatoren zu gewinnen, weil es in römischer Zeit her spielt. Mhm. Und da habe ich noch keine abschließende Meinung. Das muss ich mir noch mal genauer anschauen. Ja.
Das wurde mir tatsächlich letzte Woche auch, hier sind zwei Jungs aus dem Netzwerk vorbeigekommen, auf der Reise zur Victoria Patacon. Und ja, die haben mir genau das empfohlen, dass wir da mal einen Blick drauf werfen sollten. Spannend.
Super. Ja, es hat wirklich sehr interessante Elemente. Man könnte aber auch vielleicht sagen, da ist Material für 3 Spiele drin. Das muss nicht unbedingt ja positiv sein, aber es gibt ja, wie ihr wisst, es gibt sehr viele Spieler, die eben auch genau das mögen, dass es eben an allen Stellen und Ecken was zu tun gibt. Im Gegensatz dazu nochmal ganz kurz mal erwähnt, das Cryo, das ist ein Spiel, was sehr auf den Fokus kommt, was genau auf den Punkt kommt. Und da würde ich eher sagen, das liegt mir momentan ein bisschen mehr, wobei natürlich bei Cryo die Komplexitätsstufe sicherlich 1 oder 2 Stufen darunter ist.
Interessant, das hatte mich nämlich ich hatte das gesehen in Essen, als das war, ist ja auch, glaube ich, neu, das Cryo, aber das hatte mich so von der Grafik einfach so gar nicht angesprochen, dass ich es mal nicht mitgenommen habe, aber ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes drüber gehört. Müssen wir uns mal angucken, Sven.
Immer her damit. Ja. Vielleicht finden wir es ja in Stuttgart irgendwo. Und
ich wollte sagen, vielleicht fällt ja eins von der Palette.
Gucken wir mal. für die Leute, die dich nicht kennen da draußen, magst du dich mal noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du tust? Wobei, du weißt ja, wir gehen auch noch genauer dann drauf ein, also jetzt nicht gleich einen Rundumschlag.
Nee, auf keinen Fall. Also mein Name ist Uli Blennemann. Ich führe den Spielworks Verlag und das mache ich seit 2010. Das war jetzt ganz cool.
Also, das war die super kurze Variante, okay. Auch gut, ne? dann nehmen wir das so hin und
das ist ja auch voll okay.
Genau, und dann drehen wir jetzt mit unseren Fragen weiter, würde ich sagen.
Also die erste Frage,
fang du doch mal an.
Genau, also du sagst, du führst den Verlag, was heißt das konkret? Also man kann ja Verlage rein wirtschaftlich verantwortlich sein, aber ich glaube, du bist ja da ein bisschen mehr. Was sind deine Rollen sozusagen im Verlag?
Ja, ich bin so der Chef Tellerwäscher eigentlich. Also ich mache alles, was anfällt. Also das ist nun mal, Spielworks ist ja ein Kleinstverlag. Also Kleinverlag wäre ja fast schon zu viel gesagt. Also alles Dinge muss ich tatsächlich machen, vom administrativen, wirtschaftlichen Bereich bis auch zum Kreativen. Was ich natürlich nicht kann, weil ich wirklich kein Talent habe, ist natürlich grafische Dinge. Also ich habe schon noch Mitarbeiter, aber das sind nur Freelancer, nur aber sofort streichen, weil die sind großartig. Die sind halt nicht fest angestellt, sondern die arbeiten freiberuflich für mich. Und in erster Linie sind das eben für die Grafik der Harald Lieske. aus Münster und dann der Henning Kröpke als Entwickler aus Ascheberg, was für mich recht günstig ist, da ich hier auf dem Lande im Münsterland lebe und die beide sind lokal. Also der Harald wohnt in Münster und der Henning eben in Ascheberg und das ist so im 45-Minuten-Radius. Und das ist natürlich ganz gut, dass man sich auch mal, im letzten Jahr war es sicherlich ein bisschen schwieriger, aus Gründen, aber dass man sich auch mal treffen kann und zusammenkommen kann. Ja. Also ansonsten mache ich fast alles. Und ich bin auch nicht so kreativ, dass ich Spiele selbst designen könnte als Autor. Also das ist auch nicht meine Aufgabe.
Okay. Im Brettspiel-Hobby bist du ja schon ein bisschen länger. Wie bist du denn ins Hobby grundsätzlich eingestiegen? Auch schon als Kind mit Brettspielen groß geworden?
Ja, das ist so, die Typen bei vielen ja damals, also Anfang der 70er Jahre, dass man von den Eltern so ans normale Spielen herangeführt wird. Also dann spielt man halt so die Klassiker, angefangen mit Mensch, ärgere dich nicht, Malefiz und so Dingen und dann, wenn man ein bisschen älter ist, kommt dann Monopoly und ja, so das ganz Klassische. Und richtig so ins Hobby bin ich eingestiegen, dann 1979, da sind wir per ziemlichem Zufall auf ein Wargame gestoßen, an englischsprachiges, das hatte aber eine deutsche Regel schon und das war Borodino, also ein napoleonisches Spiel von SBI und ab da war es dann vorbei, also das hat, ich habe noch immer einen 3 Jahre älteren Bruder. Und das ist natürlich toll, so als Teenager, wenn man dann eigentlich immer einen Spielpartner hat im Nachmittag. Ne? Und da sind wir so erst ins Wargaming-Hobby dann eingestiegen. Und bei mir eben auch sehr schnell, also Anfang der 80er dann Diplomacy, damals noch Civilization, nicht das Advanced Civilization, das haben wir dann immer gespielt, auch auf der Schule. Wir haben uns dann halt abends getroffen und dann eben so bis in den frühen Morgen gespielt. Und damals war eben auch Zeit überhaupt kein Faktor. Das war schon herausragend. Cosmic Encounter sind noch so frühe Spiele. Das Exemplar, das habe ich tatsächlich immer noch, ist von Eon restlos auseinandergefallen, aber ja. Die Civilization, da musste ich mir irgendwann ein neues Spiel kaufen, weil die Kartenqualität damals war natürlich fürchterlich und ja, es war dann nur noch irgendwann so ein Klebehaufen und auch nicht so schön.
Der klassische Klebehaufen. Und wie, wann kam dann die Idee auf, aus dem Hobby, das Hobby sozusagen zum Beruf zu machen? War das direkt ein ganzer Schritt oder bist du da so Stück für Stück reingerutscht?
Nee, das war schon ein ganzer Schritt eigentlich. Also ich habe ein bisschen getestet schon in den 80er Jahren, aber nur im Wargaming-Bereich, so für amerikanische Verlage. Aber wie so ganz einfaches Testen ist, da kriegt man ein Spiel und dann sendet man irgendwann damals per Brief dann so ein bisschen Feedback ein. Also nichts Grundlegendes. Ich hatte eigentlich keine Kenntnisse, aber ich habe Anfang der 90er Jahre festgestellt, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, weil mein Studium war fast abgeschlossen und war so klassisch, ja, aber was machst du denn jetzt so, was beruflich? Und dann habe ich halt meinen ersten Verlag gegründet, Moments in History 93. Und das war auch eigentlich sehr spannend, weil ich wirklich von nichts Ahnung hatte im Spielbereich. Und aber als junger Mensch, da macht man dann eben so Dinge, dass man so ins kalte Wasser springt. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Das war überraschend. Und wir haben dann nur englischsprachige Wargames gemacht und auch meistens in den USA verkauft. Und das habe ich so bis 99 gemacht. Das war auch so ein ganz überraschender Moment. Anfang 99 bekam ich dann einen Anruf aus den USA und da wollte jemand Moments in History kaufen. Ein amerikanischer Verlag. Und da dachte ich wirklich, das wäre so, verstehen Sie, Spaß gewesen. Der Verlag war zwar schuldenfrei, aber der war winzig. Da war auch kein Klassiker dabei oder nicht irgendwie, dass man sagen könnte, da wäre jetzt ein Spiel, wo ich, das muss ich unbedingt haben, um mein Portfolio zu erweitern. Das war nicht der Fall. Das waren in meinen Augen sehr gute Spiele, aber ja, wie einige andere auch. Und das hat aber sehr schnell geklappt und ich habe dann Ende Januar 99 Moments in History verkauft. Und das war schon gut. Und kann man sagen. Und also doch kein Verstehen Sie Spaß Moment. Dann habe ich 1,5 Jahre nicht im Spielebereich gearbeitet und bin dann wieder aber zurückgekommen, weil ein guter Freund, der Michael Breunsma, auch ein Wargamer, den ich schon seit Mitte der 80er Jahre kenne, der ist immer noch Inhaber von 99 Games in Holland. Ist inzwischen ja der größte Spieleverlag in Holland, aber der hatte Lust, eben einen zweiten Verlag zu machen, Phalanx Games. Das hat nichts mit dem Phalanx von heute oder nur sehr wenig zu tun. Ist ja ein polnischer Verlag. Mhm. Ich habe dann zugesagt und wir haben dann immer in 3 Sprachen von 2001 bis 2009, Ende 2009, also auf Niederländisch, Holländisch, Deutsch, Englisch haben wir Spiele rausgegeben. Das waren anfangs auch Wargames, aber wir sind dann auch im Laufe der Jahre immer so wieder immer stärker in den Euro-Bereich reingegangen. Und wir hatten so Spiele wie Raja, das war immerhin mal zum Spiel des Jahres nominiert, 2004, Mesopotamien von Klaus-Jürgen Wrede, Pakai Sampol, bekannter unter dem Namen Hey, that's my fish, das existiert ja immer noch, wird von Fantasy Flight rausgegeben inzwischen. Ja, und das war schon gut eigentlich. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Das waren also die Zeiten so vor Spielworks.
Ich muss mal das einmal kurz zurückscrollen. Ne?
Bitte?
Das habe ich nicht gehört. Ich, okay, ich sag, das habt ihr auch eine ganze Zeit gemacht, den Phalanx Verlag zusammen.
Sorry, ja, das haben wir so bis Ende 2009 gemacht. Der Grund eigentlich war, wir hatten einige Spiele auch dabei, gerade in der zweiten Phase, die nicht so gut waren. Das heißt, wir haben da Spiele unter Vertrag genommen, die wir eigentlich nicht mehr so drehen konnten. Und ich wollte dann unbedingt wieder Spiele machen, die mir persönlich gefallen und am Herzen liegen und nicht praktische Auftragsarbeiten, die dann auf dem Tisch sind und die man bearbeitet und dann versucht, das Beste daraus zu machen. Aber Michael ist weiter ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und jetzt in Essen habe ich ihn wieder gesehen. Da war ich sehr glücklich drüber. Und ist ein ganz wunderbarer Mensch.
Und wie du schon sagst, 99 Games läuft ja jetzt auch nicht ganz so schlecht. Also die sind auch ordentlich gewachsen.
Ja, absolut, absolut. Ist schon, was sie eben sehr früh erkannt haben, ist, die deutschen Spiele zu lokalisieren in den Niederlanden. Und man könnte jetzt sagen, das ist so ein kleines Land. Und die meisten, wie wir wissen, sprechen dort eigentlich auch Deutsch oder Englisch oder zumindest eins dieser beiden Sprachen, dass es nicht nötig ist, Aufgaben zu lokalisieren. Aber Catan, das hatte sich schon damals, als ich noch bei Phalanx war, mehr als 1 Million Mal nur in der Grundschachtel in der NL-Ausgabe verkauft. Und da sieht man natürlich, was das für ein Volumen dann auch hat. Und damals war es auch so, dass pro Kopf die Niederländer eben mehr spielten als Deutsche. Ob das jetzt immer noch so ist, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen.
Eine Million ist schon mal eine ordentliche Hausnummer.
Ja, sicher, absolut.
Ich würde noch eine Sache finde ich noch spannend, was du am Anfang erzählt hast. Du hast von deinem ersten Verlag die Wargames hauptsächlich in den USA verkauft. Mhm. Anfang der 90er war ja wahrscheinlich noch nicht alles über irgendwelche Webpräsenzen. Das finde ich spannend. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also du hast dann hier gesessen oder warst du auch in den USA? Oder hast du das alles
Ich war ganz selten in den USA. Ich habe das hier gemacht, von hier gemacht und das ist ganz witzig eigentlich. Wie gesagt, ich hatte von nichts eine Ahnung. Und dann habe ich mich natürlich versucht, so ein bisschen von hier aus zu informieren. Und ich hatte schon Internet damals. Klassische Ratternde, das war Genie, General Electric, also die Firma, die es auch noch immer gibt. Network of Information Exchange, so hieß das, Genie. Und da konnte ich mich auch schon ein bisschen einwählen. Aber das meiste lief tatsächlich per Fax. Und dann habe ich an die US-Großhändler, die Liste hatte ich zumindest von allen Relevanten, habe ich Faxe von hier aus geschickt. Und die sollten das Spiel doch bitte bestellen, das ich da hatte, das erste. Und mit Preis, mit allem. Und von jemandem, den natürlich niemand kennt und den Verlag kennt auch niemand. Und das war schon ziemlich blauäugig. Aber was noch witziger war, dann binnen einer Woche hatte ich so viele Faxantworten, dass ich, glaube ich, knapp 1000 Stück verkauft hatte. Und ohne das Spiel zu haben, das war noch nicht fertig. Also, ich wollte noch mal sehen, wie es ist. Aber man muss auch sagen, das war vor oder gerade in der Anfangsphase der Sammelkartenspiele. Ja? Die Sammelkartenspiele haben natürlich das Distributionssystem in den USA zwar nicht zerstört, aber vollkommen umgekrempelt, weil eben sehr viele US-Distributoren und später ja auch in Europa, die haben gesehen, wie toll Magic läuft. Die haben Magic und Magic und Magic bestellt und dann eben auch alle weiteren oder sagen wir mal so in den nächsten 2 Jahren alle Sammelkartenspiele, die rausgekommen sind und auch in großen Mengen. Aber wie ihr nun mal wisst, nicht alle Spiele auch damals waren so gut wie Magic. Viele ganz billige Klone. Und ein Sammelkartenspiel ist nun mal sehr teuer. Das heißt, auch die anderen sehr guten Sammelkartenspiele haben sich nur in sehr geringem Maße gut verkauft. Aber die Distributoren hatten dann kein Geld mehr, auch keinen Raum mehr, um ihr klassisches Portfolio noch zu bedienen. Die haben also kaum noch Wargames einkaufen können, sodass mich das auch so in den Jahren 96, 97, da musste ich mich völlig umstellen. Also da bin ich dann schon in den USA eher auf Direktverkauf gegangen. Was dann ging, da habe ich aber natürlich auch noch klassisch per Post Newsletter verschickt, allerdings aus den USA und eben versucht so auf den wenigen Webseiten, das war eben, wo es Wargaming gab, das war eben Genie und das war eben AOL, schon in den USA, was da stark vertreten war, eben so das zu machen. Weil ich behaupte mal, wenn ich 1997 begonnen hätte, mein erstes Spiel vorgestellt hätte, dann wären es eben wahrscheinlich so 100 Vorbestellungen gewesen. Ne? Und dann hätte ich wahrscheinlich sofort sagen können, och, auch gut und Dankeschön.
Danke, das war's dann.
Das war noch so gerade so in der letzten Zeit, so, wo das so einigermaßen funktioniert hat, behaupte ich.
Ne? Ja, na klar, Magic spannend. War ja dann Anfang der 90er und ja, das hast du dann quasi genau abgepasst. Also zur richtigen Zeit die richtige Idee noch gehabt.
Ja, ich hab ja sogar mal... das muss 95 sein, kann aber auch 96 sein, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe selbst ein Sammelkartenspiel gemacht. Das Tank Commander Ostfront, also weil ich ja Wargames gemacht habe. Und da habe ich wirklich in den USA mit einer gruseligen Kartenqualität habe ich das rausgebracht, ohne Booster, aber nur also Starter-Sets, so zu 12 verkauft, mit der minimal machbaren Auflagenhöhe. Und die wurde bei mir immer geringer, weil ich sah, dass die Vorbestellungen abnahmen. Das war eben genau schon der Zeitpunkt, wo die Distributoren gesagt haben, oh, nicht nur ein Sammelkartenspiel, hör mir auf. Und das hat aber noch ganz gut funktioniert. Also ich bin damit noch hingekommen und ich glaube, ich habe 1800 Starter-Displays gemacht. Also mal 12. Das ist die Menge an Starter-Decks, A60 Karten, die ich tatsächlich gemacht habe. Und ich glaube, innerhalb von 2-3 Monaten habe ich 1700 verkauft, weil darunter konnte man überhaupt nicht drucken. Das war... Und die anderen 100, die liegen irgendwo immer noch unverkauft. Das war nicht ein Käufer von Moments in History. Weil das Spiel, ja, das war nicht so schlecht, behaupte ich mal. Aber auch die Grafik, also Donnerwetter. Also das war schon sehr erstaunlich, was man alles so machen kann. Ne? Ja. Wenn das mal einem in die Hände fällt, nicht schreiend weglaufen, Sammlerstück, sage ich.
Vielleicht gehen jetzt gerade bei Boardgame Geek die Preise hoch.
Ja, ihr könnt ja mal schreiben, genau. Vielleicht sitzt da ja einer gerade vorne dran und hört zu und denkt sich so, ah, Tank Commander kenne ich noch irgendwo, ja? Habe ich im Keller noch rumfliegen. Könnt ihr ja mal posten.
Der Preis geht dann von 10 auf 15 Cent hoch, ja.
Ja. Wer weiß. Und generell natürlich auch, wenn ihr Fragen an Uli habt, immer her damit in den Chat. Wir leiten die dann entsprechend weiter. Nochmal die Anmerkung an der Stelle. Ja, und dann jetzt kommen wir irgendwie mal zu Spielworks. Du hast ja schon so ein bisschen übergeleitet vom Ende von, also deinem Ende bei Phalanx dann berichtet. Das war dann 2009, wenn ich da richtig zugehört habe.
Ja, genau.
Und wie ging es dann weiter? Also Spielworks war dann direkt Idee und ausgeführt?
Ja, ich habe da schon länger, ich habe da schon vorher mit Michael drüber gesprochen, also damit es da auch keine Missverständnisse gibt, dass ich schon was Eigenes wieder machen möchte. Mir fehlte dann so der richtige Zeitpunkt und der ist dann gekommen. Und ich wollte zunächst auch mal wieder Stichwort Wargame, ich wollte ein paar Wargames zunächst mal lokalisieren für den deutschen Markt und habe so auch angefangen. Erste war 2010 von GMT, das Washington's War, weil ich bin ein großer Freund des Card-Driven-Genres. Also CDGs ist mein liebster Mechanismus bei Spielen. Das habe ich lokalisiert und habe dann auch noch ein paar andere Wargames lokalisiert. Unter anderem also Virgin Queen, das auf Deutsch heißt es Elisabeth, auch von GMT. Dann das von Compass, mein Titel, das Solo-Spiel heißt Das Boot. Eben, das ist eine Solitär-Simulation des U-Boot-Krieges im Zweiten Weltkrieg. Und dann ist wieder Folgendes passiert. Also die habe ich nur auf Deutsch gemacht. Dann hatte ich plötzlich eine Version von Martin Wallace. Das war eine schlankere Version vom Struggle of Empires. Den Martin Wallace, den kannte ich schon aus Phalanx-Zeiten. Wir haben das Rise of Empires mal gemacht. Ein sehr, sehr gutes Spiel übrigens. Wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Wer das mal findet, der kann da bedenken und komplexere Spiele mag. Hat einen ganz erstaunlichen Mechanismus, den es so in anderen Spielen nicht gibt. Ja, von Martin Wallace, den kannte ich und der hat mir ein Spiel vorgestellt, das haben wir dann rausgebracht unter dem Titel Zeitalter der Entdeckung. Also es ist ein etwas abgespecktes Struggle of Empires und das habe ich zweisprachig gemacht, Deutsch-Englisch. Und da habe ich gesehen, dass eigentlich der Hauptkundenkreis nicht unbedingt von Spielworks in Deutschland ist, sondern dass das so 55, 45 eher fürs Ausland gilt. Das, jetzt muss man nicht denken, dass diese 55% alle in den USA sind oder in Großbritannien. Aber natürlich, wenn ein serbischer, ein polnischer, ein griechischer Spieler Interesse hat an diesen Spielen, der kann durchaus was mit einem englischsprachigen Spiel anfangen, auch wenn er nicht perfekt Englisch spricht, mache ich nun wahrlich auch nicht. Aber mit einer deutschen Ausgabe halt nichts anfangen. Und so habe ich dann, das war so der Zeitpunkt, wo ich dann umgestellt habe auf zweisprachige Ausgaben und dann auch geguckt habe, dass ich weiterhin sehr thematische Spiele mache, auch ist gerne, sehr gerne, aber keine Vorbedingung, historische Spiele, aber so ein bisschen weg vom Wargame. Aber Wargame ist immer noch so, was mir sehr privat am Herzen liegt, aber was dann so ein bisschen von Spielworks weggerückt ist.
Also mehr Fokus auf Euros, ja, sieht man jetzt auch an den letzten Spielen, die ihr so rausgebracht habt. Was aber geblieben ist, sind die kleinen Auflagen. Da kam jetzt auch schon die Frage im Chat, dass ihr ja immer eine Tausender-Auflage druckt von euren Spielen. Also das scheint so die Meinung da draußen zu sein. Ob das, wieso macht ihr das oder gibt es Pläne, das zu ändern in Zukunft?
Ja, also 1000 stimmt weitestgehend. Also ich habe angefangen mit den lokalisierten Sachen. Die Washington's War hatte 500, also ich habe mit 500 angefangen. Und ich hatte auch zwischendurch mal, das ist gar nicht so alt, das Spiel, das ist aber eher so ein Familienspiel, obwohl es riesig ist, auf der Walz. Da war ich das war mir zu riskant. Da habe ich 650, glaube ich, gemacht. Statt 1000, weil das gerade so ging. Weniger Holz konnte ich nicht kaufen. Und da habe ich 650, ich hätte auch nur 500 gemacht, aber das war dann so die Menge. Manchmal ist es ganz komisch. Aber warum mache ich so kleine Auflagen? Es gibt zwei Gründe. Und der wichtigste Grund ist, dass ich mein Risiko sehr begrenzen möchte. Also was mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich gut schlafen kann. Und ich bin kein Mensch, der Risiko liebt. Ja, bin ja eher bedächtig und sehr vorsichtig. Und so eine Auflage, die kann ich eben finanzieren, ohne dass ich nachher in Probleme käme. Mhm. Das ist mir eben sehr, sehr wichtig. Und ich habe eben den Eindruck auch, das kann man natürlich ganz anders sehen. Und auch mein Business Model, um das mal so zu nennen, ist sicherlich nicht das Smarteste. Das Das ist so. Aber ich behaupte mal, dass das Distributionssystem große Probleme hat, weil man als kleiner Verlag eben, wenn man Glück hat, 40, vielleicht auch 50% nur des empfohlenen VKs bekommt. Und dann eben, wenn ich Pech habe und das Spiel verkauft sich nicht gut, auch vielleicht erst nach 18 oder 24 Monaten. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, damit rumzukommen. Und das sind eigentlich die beiden wichtigsten Gründe. Das mag sich aber durchaus ändern in Zukunft. Also wer sagt in der Spieleindustrie, man kann immer dasselbe machen über Jahrzehnte, der liegt sicherlich falsch. Der liegt sicherlich falsch. Man muss schon sehen, dass man immer so versucht, so durch die Wellen durchzureiten und auch klarzukommen. Also ein Asmodee-Tanker, natürlich, der fällt einfach geradeaus, weil der bestimmt die Regeln. Der ist ja gleichzeitig noch ein Eisbrecher. Wenn da ein Hindernis ist, dann fegt er das eben weg. Ne? Und der Asmodee, völlig wertfrei, macht die Regeln und einige anderen auch noch. Der bestimmt Regeln. Und ich muss sehen, dass ich da irgendwie durchkomme. Und so kann sich das auch ändern. Und da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu, was sich ja schon geändert hat.
Na, also das ist ja jetzt schon ein Ding, Kleinstauflage. Du hast es ja auch selbst als Kleinstverlag jetzt schon beschrieben. Was für Herausforderungen siehst du denn noch so, jetzt speziell auf Kleinstverlage bezogen? Also außer, dass das in der Kalkulation sicher nochmal eine ganz andere Geschichte ist, wie eben schon beschrieben.
Naja, sicherlich die Stückkosten sind gewaltig. Wie gesagt, ist nicht das smarteste Modell, wenn einer sagt, das Spiel, nehmen wir mal La Granja. La Granja hat sich 30.000 Mal verkauft, über 30.000 Mal, bevor jetzt eine Deluxe-Ausgabe rauskommt. Aber davon habe ich nur 1.000 gemacht. Ja? Aber ich lizenziere schon Spiele nachher noch. Ich mache auch immer nur eine Auflage, damit man wenigstens sagen kann, das ist eine werthaltige Ausgabe. Da kommt nicht nächstes Jahr die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Nein, eine Ausgabe. Aber ich lizenziere schon, auch in anderen Sprachen natürlich vorwiegend. Meist Englisch. Also ich kann auch mehr Spiele machen. Aber natürlich, wenn ich jetzt selbst gesagt hätte, ich drucke mal Deutsch, Englisch, 10.000 La Granja am Start, weil das Spiel ist so gut, das kann man mal machen, dann wäre natürlich die Stückkosten nur ein Bruchteil gewesen von den 1.000, die ich gemacht habe. Also wie gesagt, ist nicht so das Smarteste, aber die weitere Herausforderungen sind ja sind sehr, sehr viele. Also die Stückkosten natürlich, dann auch einfach gute Produzenten zu finden, weil Produzenten wollen auch nicht immer nur Tausender machen. Es wird einfacher, aber gerade 2010 nur 1.000 zu machen, das war schon schwierig, weil viele werfen dafür nicht die Maschinen an. Das meiste, wie man sich denken kann, sind dann die Werkzeugkosten, das Umzustellen, Druckplatten umstellen und all diese Sachen. Das ist schon relativ anspruchsvoll. Weiterhin ist es natürlich schwierig, bekannt zu werden. Da hatte ich jetzt ein bisschen Vorteil, dass ich eben das schon seit 1993 mache. Aber gerade heute, vielleicht im Jahre 2020, völlig unbekannterweise oder 2021 einen Kleinverlag zu gründen, halte ich für sehr schwierig und auch sehr anspruchsvoll. Da muss man schon sehr, sehr viel einsetzen, um das zu schaffen. Weil wer schaut schon auf eine Webseite eines Kleinstverlages? Es guckt auch nicht jeden Tag Tausende von Leuten bei Spielworks auf der Webseite, aber immerhin habe ich eine gewisse Durchdringung dabei. Weiterhin natürlich, wenn man heutzutage die sozialen Medien bespielen möchte, viele sagen, muss man bespielen, ich sage, nee, muss man nicht machen, aber das ist dann wieder eine andere Nummer. Aber wenn man das vernünftig, damit meine ich, dass man in allen Kanälen dauernd präsent ist und auch gut postet und nicht nur mal wieder sagt, übrigens, das ist mein neues Spiel, dann braucht man eigentlich eine eigene Person, die das macht. Das wisst ihr nun gerade hier sehr gut, wie anspruchsvoll sowas ist, sowas in Video, wie auch nur in Text und in Bild umzusetzen. Das ist so einfach nicht. Ja, es ist natürlich unheimlich zeitaufwendig natürlich alles. Die administrativen Dinge, Deutschland ist. Und das kann man positiv und negativ sehen. Ich sehe es weitgehend positiv, aber es ist nun mal auch ein Land, das sehr bürokratisch durchorganisiert ist, was auch bedeutet, dass man sich um das Zeugs von Rechnung bis zu allem auch permanent kümmern muss. Man macht ja auch Sinn. Aber das erfordert natürlich auch sehr viel Zeit. Und alleine, ich bekomme pro Tag, also jetzt mehr als 100 E-Mails. Ne? Und da ist auch keiner, an den ich die weiterleiten kann. Und meistens sind die in 2 Minuten beantwortet. Aber bei einigen Dingen muss ich mir schon mal Gedanken machen. Und ich muss natürlich auch mal irgendwann Spiele testen und die selbst spielen. Und ich will eigentlich nicht am Wochenende arbeiten oder zu spät abends. Aber das funktioniert natürlich nicht, ne? Das ist auch klar. Aber man muss auch mal was anderes machen als spielen. Das ist natürlich auch wichtig. Ja.
Das ist eigentlich eine gute Überleitung. Du musst ja auch mal Tests spielen. Wie läuft denn die Entwicklung dann ab? Also wie eng bist du da mit dabei? Und also vielleicht von dem Prozess, wo du ein Spiel entdeckst, was dich interessiert, ja, zum Produkt dann.
Ja, vom Kleinverlag, eines der wenigen Privilegien ist, dass ich die Spiele aussuchen kann. Also das mache ich. Das ist mein Metier, heißt jetzt nicht, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich nicht mal Hinweise von anderen bekomme. Ja, wie bei euch eben das Cordoba, das ist bei mir auch laufend eigentlich, dass mir einer sagt, das könnte ein Spiel sein für dich, und dann kann ich mich damit näher befassen. Und aber ein Spiel suche ich alleine aus. Und dann, wenn ich den Prototypen habe, in nicht-pandemischen Zeiten kommt er bei mir auf den Tisch. Jetzt sind wir natürlich auch viel bei Online-Testen, aber was ich jetzt nicht so spannend finde, aber Online-Pitchen, das wird uns auch, glaube ich, auf ewig jetzt begleiten, und das hat mir auch sehr geholfen. Das ist schon mal sehr gut, wenn man in 30 Minuten mit Hilfe eines TTS oder Tabletopia oder Vessel-Moduls dann das Spiel vorgestellt bekommt. Das finde ich großartig. Es gibt mir einen anderen Eindruck, als ob wenn ich nur ein Regel-PDF bekommen würde. Aber ich versuche dann normalerweise, packe ich das Spiel bei mir auf den Tisch und evaluiere ich das erstmal alleine, versuche mich da in die Systeme reinzudenken, ziehe ein paar Plättchen hin und her oder spiele mal ein paar Karten, sodass ich das näher weiß. Und ja, dann teste ich das mit lokalen, regionalen, nationalen oder internationalen. Blablabla. Das ist Telefon, ist alles live. Ich hoffe mal, meine Frau geht jetzt gleich dran. Das ist wahrscheinlich Asmodee, die Spielworks kaufen wollen, aber könnte auch sein. Ich muss mal noch nicht reingehen.
Alles gut.
Schön wäre jetzt, wenn du jetzt anrufen würdest, Sven, und dich als Asmodee ausgeben würdest, so von wegen. Ja, ja.
Da, wo wir wieder bei versteckte Kamera wären, meinst du?
Ja, ja, genau.
Ja, ich wollte die Zwischenzeit nutzen, um vielleicht kurz auf die nächsten Streams schon mal hinzuweisen. Einfach mal so zwischendurch.
Das war schön.
Aber machen wir nicht, weil Uli schon wieder da ist.
Ja, das ging relativ kurz. War übrigens jemand, aber den Namen werde ich jetzt nicht nennen, auch ein sehr, sehr netter aus dem Spielebereich. Aber der sagte nur, können wir weitermachen. Hab jetzt allerdings in den Faden verloren. Das war nicht Asmodee. Also so, die wollten jetzt noch nicht. Okay. Und Kaufspiele, ich glaube Asmodee auch nicht. Nur mal, dass man das sagen kann, weil die kann man ja im Moment käuflich erwerben, aber mache ich auch nicht mit Spielwerks. So, wo waren wir denn? Sorry nochmal.
Dass du die Spiele gerne mit internationalen Gruppen versuchst zu testen.
Dann. Ja, also das versuche ich dann schon, um auch einen Eindruck zu bekommen. Also ich erstelle dann auch bei vielen Spielen Online-Test-Module, sodass ich ja auch darüber testen kann. Das ist mir auch schon sehr, sehr wichtig. Aber den Testfaktor, den Testbereich oder den Testzeitraum, den versuche ich schon sehr eingehend zu begleiten. Das heißt jetzt nicht, dass das bei jedem Spiel ähnlich ist. Bei einigen, da gebe ich einem Autor, den ich sehr gut kenne, auch mehr Freiheiten als anderen, wo ich dann ein bisschen enger dabei bin. Aber das kann auch daran liegen, dass ich ein Spiel bekomme vom Autor, das ich machen möchte, dass ich zumindest zu 90% fertig sehe. Beim anderen ist es vielleicht nur 70%, sodass man da eh mehr dran machen muss. Aber das ist für mich eine ganz wichtige Funktion, und das ist auch was mir am meisten Spaß macht. Also diese Spieleentwicklung, das Spieletesten, das sind für mich die Sachen, warum ich das überhaupt mache. Also ich würde mich als Spielemacher bezeichnen, kein Autor. Wie gesagt, nochmal, ich bin nicht kreativ dazu. Mhm. Ist eher so im Buchbereich so Lektorentechnik. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Also mal eingehend, jetzt war ich ja in Willingen zum Testen und dann fahre ich auch mit dem Spiel nach Hause. Das heißt, das habe ich nicht auf dem Schoß, das ist aber in meinem Kopf drin, ja, vom Vortag. Das begleitet mich dann auf der Heimfahrt, sodass ich immer sagen kann, was könnte man noch hier oder ist da was, das fasziniert mich und das finde ich eben schön. Ja.
Das kenne ich, das Gefühl. Jetzt hattest du schon Wessel-Module mal angesprochen. Tabletop-Simulator, Tabletopia kennt man. Wessel ist, glaube ich, das Unbekannteste von dem, was du da aufgezählt hast. Ja. Kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz erläutern. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen interessant, kennenzulernen.
Ja, das ist eine wesentlich ältere Plattform. Also die existiert schon seit mindestens 15 Jahren. Also so lange spiele ich per Wessel. Nochmal wieder Wargame zurück. Also die meisten Module, man kann sich auf der Seite, ich glaube, die heißt VesselEngine.org oder .com, wird man aber finden, wenn man Wessel Engine eingibt, kann man sich das runterladen. Es gibt sehr, sehr viele Module für Wargames. Allerdings schon im Euro-Bereich in den letzten Jahren auch immer mehr Spiele dazu. Es ist von der Optik her, heutzutage interessiert nur Blink Blink, wie ihr wisst, das ist das Wichtige. Es ist eine 2D-Engine. Das sieht also deutlich schlechter aus erstmal als TTS oder Tabletopia, was ja eine billige 3D-Engine hat. Aber es ist von der Handhabung in meinen Augen zumindest viel einfacher, sodass auch eine Partie einer, die normalerweise am Tisch 60 Minuten dauern würde, auch dort nur 60 Minuten dauern. Vielleicht ein bisschen länger. Es sind sogar, wenn man sich Kartenhände auf den zweiten Bildschirm rüberziehen kann, ist es sogar manchmal noch schneller. Während, ja, wie ihr wisst, TTS oder Tabletopia ja häufig dann so mit dem Faktor 1,5 so multipliziert werden müssen. Weil das Handling halt schwierig ist. Aber der Vorteil bei Wessel ist, das ist der entscheidende Vorteil in meinen Augen, dass die Spiele gelockt werden. Das heißt, ich kann Tester bitten, starte das vor Spielbeginn und beende das und schicke mir das Log-File zu. Das ist sehr klein komprimiert. Ich öffne das Modul, dann kann ich diese Partie nachspielen. Das ist immer zugweise. Das ist also nicht, dass das wie eine Videoaufzeichnung abläuft. Ich klicke da immer drauf und dann geht es einen Schritt weiter. Und die Leute können oben sogar in die Textzeile noch Kommentare reinschreiben. Das heißt, ich bin dann halt auch an anderen Spieltischen durchaus mitbeteiligt. Und wenn jetzt jemand mir schreibt, oh, das Spiel, der eine hat 90 Siegpunkte, die anderen nur 12, da stimmt was nicht. Dann kann ich aber nachvollziehen, entweder sie haben recht, ja, da ist eine Karte oder was auch immer viel zu stark oder die Karte ist so schlecht formuliert oder die Regeln an der Stelle, die stimmen halt nicht. Ich dachte, sie wären gut, aber die sind zu dem Zeitpunkt halt schlecht. So dass ich das nachvollziehen kann. Und das ist der entscheidende Vorteil in meinen Augen. Aber, und ich verstehe auch nicht, warum das so wenige zum Testen, so wenige Verlage nutzen. Es ist die Sache, es kennt halt niemand. Und die meisten wollen sich auch nicht noch in ein neues System einarbeiten. Aber ich halte es für sehr, sehr sinnvoll. Und ja, und deshalb biete ich das sehr gerne an. Aber auch die Spielzeit ist halt deutlich kompakter, wie ich schon sagen wollte. Es sieht halt nur nicht so doll aus. Wobei, es gibt auch schon ein paar Module, die haben auch Schatteneffekte. Das von Pax Pamir, das spiele ich so häufig, das Modul, und die haben auch die Figuren schon so Schatteneffekte dabei, dass es so ein bisschen Pseudo-3D dann ist.
Okay. Also Wessel, V-A-S-S-A-L, ne, für alle, die sich jetzt wundern, von was wir da reden, wer es wirklich mal sich anschauen möchte.
Klingt genau. Auf jeden Fall spannend. Ja. Ist es dann auch, basiert das auch auf Einscannen oder wie funktioniert das da, deine Daten reinzukriegen?
Ja, ja, du musst die Sachen alle einscannen, also natürlich für Holzteile dann, die Vorlagen, den Spielplan all das, genau. Es hat, das ist kein Vorteil, aber du kannst es auch spielen, das ist auf Java basiert. Und du kannst es mit dem Linux, mit dem Mac und mit dem Windows spielen und die auch kombinieren. Und wir können es live spielen. Also wir könnten jetzt das Modul anschmeißen und da könnten wir drei hier spielen. Aber wir können das sogar zugbasiert spielen. Also das heißt, für richtige Wargame-Klopper, da ist jetzt Sven am Zug und der macht seinen Zug und schickt uns dann die Datei und dann bist du dran und dann machst du weiter und dann bin ich dran und dann mache ich weiter. Wo man wirklich ja vielleicht für den Zug mal 30 oder 60 Minuten benötigt und so die Partien unendlich sind. Ansonsten, das lässt sich halt sonst live nicht lösen, aber dafür ist eben Vessel auch. Also du kannst es sowohl live als auch zugbasiert spielen.
Okay. Ich würde nochmal auf die Spieleauswahl gehen. Du hast ja gesagt, das ist einer der Vorteile als Kleinstverleger. Hast du einen bestimmten Fokus, wenn du auf die Jagd nach neuen Spielideen gehst?
Ja, ich habe schon, Fokus. Also ich versuche, Spiele zu finden, aber das ist natürlich rein subjektiv, weil ich ja aussuche, die außergewöhnlich sind, die ich für außergewöhnlich halte. Und gerne komme ich übers Thema. Weil Themen faszinieren mich, Geschichten faszinieren mich. Und ich versuche halt ein Spiel zu finden, wo ich eine Story drin sehen kann. Aber das mag natürlich auch bei anderen sein, dass die das nicht so sehen. Aber Spiele, wie ihr wisst, sind Spiele halt. Und das bedeutet, die brauchen auch gute Mechanismen. Also nur eine Story ist erstmal gar nichts. Sondern wir brauchen auch Mechanismen, um die zu transportieren. Und so gucke ich natürlich auch nach Mechanismen. Aber ich würde keine abstrakten Spiele verlegen wollen. Also das liegt mir nicht. Oder natürlich kann man auch sagen, das eine Spielwerkspiel von hat vielleicht eine stärkere Mechanik als das Thematik als das andere. Das ist natürlich so. Aber das ist auch rein subjektiv. Also das würde ich, das sehe ich auch bei Spielen von anderen Verlagen, wo mir Leute sagen, boah, da ist die Thematik 1:1 umgesetzt. Und ich sage, ich erkenne die kaum. Während bei anderen, da ist genau umgekehrt. Ich sage, ja, ist nur so dünn drüber. Und ich sage, nee, das ist doch genauso wie es in meinem Kopf abläuft. Wir sind ja alle so kleine, am Spieltisch so kleine Regisseure und versuchen den Film dann nachzuempfinden. Aber wir sehen ihn eben alle anders. Und das finde ich eben schon ganz wichtig, auch bei Spielen, dass eine Story transportiert wird. Und ich habe eben gerne auch historische Spiele. Also die mag ich auch. Das kommt eben aus meinem persönlichen Interesse an Geschichte und auch Politik.
Ja. Was mich interessieren würde, du hast eben auch nochmal gesagt, als Beispiel, dass dann vielleicht irgendwas in der Anleitung unklar war. Schreibst du die Anleitung? Schreibt der Autor die? Schreibt ihr die zusammen?
Nee, der Autor schreibt die nicht. Der hat schon sein Statement abgegeben. Also, das ist ja nicht seine Aufgabe. Aber klar, ein Autor ist bei uns immer in dem Prozess inbegriffen. Also es gibt ja auch Verlage, die sagen, hier ist oder denen wird das Spiel übergeben. Das nächste, was die Autoren bekommen, ist, wenn das Spiel fertig ist. Und dann ist manchmal die Freude groß und manchmal die Überraschung groß, was aus dem Spiel so geworden ist. Wir versuchen so gut wie möglich und so eng wie möglich mit den Autoren zu arbeiten, sodass die auch die Regeln immer wieder kontrollieren können und überprüfen können. Und die kennen das Spiel normalerweise so gut wie niemand anders. Aber das Regelschreiben macht in erster Linie der schon erwähnte Henning, der macht das und der ist auch sehr gut darin. Aber ich bin da auch natürlich involviert und das ist manchmal eine Aufgabe, die, da bin ich auch Henning sehr dankbar, die sehr undankbar ist, weil es gibt 240 Regelversionen an und man selbst, wenn man so eng in dem Prozess ist, man denkt ja, glaubt zu wissen, was jetzt die aktuelle Sache ist, wenn man spielt, aber vielleicht ist man schon zwei Schritte zurück oder man hat wieder eine Sache rausgekickt, sodass man wieder einen Schritt zurückgegangen ist und Regelschreiben ist schwierig und undankbar.
Ja. Auf jeden Fall sehr aufwendige Sache. Themen hast du schon angesprochen und das würde ich jetzt nutzen, um zum nächsten überzuleiten. Ich fand das Thema von Squaring Circleville super interessant, weil also auch, dass es historisch eine echte Geschichte ist, dass es da eine runde Stadt gab, die quadratiert werden musste. quadriert werden musste. Und damit warst du ja dann auch in der Spieleschmiede, beziehungsweise auf Kickstarter unterwegs. Taros ja auch schon. Und ja, wie kam von deiner Seite die Idee oder der Schritt in die Richtung, jetzt probieren wir mal Crowdfunding aus?
Ja, das hatte ich schon mal angedeutet eben. Also für mich ist es sehr wichtig, flexibel zu bleiben und auch neue Dinge auszuprobieren. Also nicht immer das Althergebrachte nur laufen zu lassen. Ich hatte auch schon mal das Thema Sichtbarkeit kurz erwähnt. Und ich glaube, dass es immer wichtiger sein wird, sichtbar zu bleiben, weil es sind natürlich auch in den letzten 5, 6 Jahren dankenswerterweise sehr viele neue Personen ins faszinierende, wunderbare Brettspiel-Hobby eingetreten. Und auch sehr viele haben so den Schritt gemacht, bisher war ich Familienspieler und habe mich eher an kleinere Sachen gewagt. Und jetzt versuchen wir mal doch die aufwendigen Spiele, die dann auch vielleicht 2 Stunden Spielzeit haben. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber zum gleichen Zeitraum sind natürlich auch, und ich behaupte, anteilmäßig die Anzahl der neuen Verlage ist noch stärker gewachsen. Das heißt, der Brettspielkuchen, der wächst, aber es sind immer mehr Player dabei, die auch etwas natürlich von diesem Kuchen abhaben wollen. Und da habe ich so den Eindruck, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ich mehr Aufmerksamkeit auf anderen an anderer Stelle finde, weil nochmal, wer schaut schon auf der Spielworks-Webseite? Ja, Fans, Kunden, bin ich sehr dankbar, dass ich sehr, sehr viele loyale, treue Kunden habe. Das sind ganz wunderbare Menschen, aber es muss mich ja auch mal vielleicht jemand Neues entdecken. Und das ist natürlich gut möglich über eine so erfolgreiche Seite wie die Spieleschmiede oder daneben auch Kickstarter. Und das ist der Hauptbeweggrund dabei. Okay.
Und das scheint ja dann offensichtlich, also es war ja jetzt, glaube ich, schon 2 Projekte, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Oder waren es 3? Genau. Das heißt, das Konzept ist erstmal aufgegangen, kann man so sagen.
Das ist aufgegangen. Also das hat mich auch sehr gefreut, weil natürlich nicht die Spieleschmiede, die nimmt mir unheimlich viel ab. Das ist wunderbar. Also da ist meine Mehrarbeit geringfügig. Aber eine Kickstarter-Seite zu machen, das ist schon sehr, sehr aufwendig für einen kleinen Verlag. Und die sieht dann immer noch nicht, obwohl man da sehr viel Zeit reingesteckt hat, die sieht dann immer noch nicht so aus wie eine Kickstarter-Seite von einem Unternehmen, das dort einen eigenen Mitarbeiter oder vielleicht oder 2 oder 3 hat, die sich erstmal nur um den Aufbau der Kickstarter-Seite kümmern. Ja, das ist schon aufwendig, aber es ist schon, und da war ich aber trotzdem ein bisschen in Sorge, ob das überhaupt klappen könnte. Und da bin ich schon ganz dankbar. Aber ich weiß auch nicht, ob ich in Zukunft zu jedem Projekt, wie das laufen wird. Ja? Also ob ich da immer Kickstarter machen werde, ne, das weiß ich nicht. Das Smoky Valley, das war ja zum Beispiel nur als Pre-Order auf meiner Seite oder eben in der Spieleschmiede, aber nicht bei Kickstarter. Ja? Und so muss man eben mal schauen, wie man die Spiele in Zukunft positioniert. Ja. Mhm.
Ja, freut mich auf jeden Fall, dass dir da unser Service natürlich auch gut gefällt.
Absolut. Sonst würde ich doch nicht mit euch sprechen hier.
War ja jetzt auch schon 3-mal erfolgreich. Ja. Genau. Wir waren natürlich auch einer der Gäste auf eurer Seite und haben uns da mal ein bisschen umgeschaut. Und da findet man ja, 2 genau, wir waren ja nicht am gleichen Ort. Und da findet man auch noch ganz viele spannende andere Sachen, wie zum Beispiel die Conworks. Also eine hauseigene Messe quasi. Magst du über die mal ein bisschen was erzählen?
Ja, ich hatte jetzt gerade kurz gedacht, jetzt meldest du oder merkst an, da ist ja auch noch Isel und Roosters Unterstützerclub.
Das kommt auch noch, keine Ahnung.
Da wurde sich schon im Chat beschwert.
Ich dachte schon so, jetzt geht's los.
Ne? Erstmal Conworks.
Aber machen wir dann Conworks, ist vielleicht dann doch ein bisschen relevanter. Ja, Conworks ist eine Sache, die ich gegründet habe oder angefangen habe, gegründet, ist ein bisschen hochtrabend, in der Pandemie natürlich. Ja, weil 2020 hat ja keine Messe, Spiel, Essen stattgefunden. Und da war ja dann weit im Voraus angekündigt worden, Spiel digital findet statt. Und ich war von dem Konzept überhaupt nicht überzeugt. Wie man ja auch weiß, als Aussteller in Anführungszeichen bei Spiel digital musste man ja schon klein oder nicht ganz so klein Obolus lassen. Für einen Kleinverlag schon, wo man schon mal überlegt, möchte ich das überhaupt mittragen? Aber das Konzept war mir, fand ich gruselig im Grunde, weil ich bin jemand, der sagt, wenn ich schon Videos mache und ich kann ja nur ganz billige Low-Tech-Videos machen, dann sollten die zumindest live sein, dass da ein bisschen Leben auch dabei ist. Und ich hätte jetzt für Spiel digital im Prinzip nur Videos aus der Dose machen können. Und das, ich bin ja auch nun mal alleine und Spieletische zu bestücken in bei einer Spiel digital, Live-Videos zu machen und noch im Hintergrund zu geben. Und dann, das war mir ein bisschen zu viel, sodass ich lieber gesagt habe, dann nehme ich das in die eigene Hand, da kann ich das steuern und bin vor allen Dingen, und das war ja auch für mich eines der wichtigen Argumente, nicht teilzunehmen bei Spiel digital, war die Länge, 4 Tage. Wie soll ich das machen? Ist ja lächerlich, gerade wenn ich das live machen möchte. Und wie wir auch wissen von 2020, viele deutsche Verlage, selbst die großen wie Ravensburg oder gerade die großen, Ravensburg und einige andere, deren Programm war ja praktisch nicht vorhanden. Die haben halt ihre Webseite darauf gespiegelt, ein paar andere Dinge gemacht und das war es dann aber schon. Also wirklich kein Mehrwert eigentlich für den Teilnehmer an Spiel Digital. Und bei Conworks konnte ich selbst steuern, das sind 1,5 Tage. Das ist schon Hardcore. Gerade am Samstag, wenn man dann um 9 Uhr morgens beginnt und hört dann 21 oder 22, ich glaube in diesem Jahr um 23 Uhr auf. Natürlich immer zwischen den einzelnen Beiträgen, das waren so 30 Minuten Beiträge, war dann immer so 15 Minuten Pause. Aber da muss man erstmal sehen, man versucht ja auch erstmal den nächsten Gast zu schnappen. Ist der überhaupt online? Wie sieht es mit der Technik aus? Also keine 15 Minuten Pausen. Und ja, das, aber es hat mir riesen Spaß gemacht und sowas mag ich auch, weil ich möchte mit anderen Personen, die auch ein Interesse am Brettspielen haben, genauso wie mit euch jetzt, möchte ich über Spiele sprechen, über deren Spiel, aber auch, was sie einschätzen. Da ist ein Interview mit dem oder ein Gespräch mit dem Christoph Ungemach bei Conworks in diesem Jahr. Der spricht darüber, über Fairness in Spielen. Wo man jetzt einfach sagen könnte, natürlich müssen Spiele fair sein. Müssen es wirklich? Da würde ich in jedem Fall mal reinhören. Also das ist, oder reinschauen. Das ist ganz ausgezeichnet. Und ja, und sowas, das liebe ich immer. Und da ist es mir auch vollkommen egal, wie viele Leute da live zuschauen. Das geht ja dann nachher nochmal auf YouTube oder man weiß ja auch bei Twitch, das wisst ihr, dass man nachher diese Stream-Übersicht bekommt. Das heißt, wenn dort live steht 15 Leute, dann heißt das nicht, dass 15 Leute zuschauen, sondern alle von denen, Zeitalter natürlich der Datensicherung, von denen Twitch die IDs erkennen kann. Das sieht man ja auch und das waren erstaunlich viele, die da zum Teil zugeschaut haben. Und zum Teil bin ich auch Fanboy, wenn Cole Worley dann dabei ist, ne, dann bin ich da nicht als Gesprächspartner, dann bin ich als Fanboy halt dabei, ne, was aber dann auch schön ist, ne, mal so in die Rolle zu kommen. Ne. Also mir macht das riesig Spaß und das ist so eine ganze, das ist so eine Kleinigkeit, die ich eben versuche, den sehr treuen Spielworks-Kunden und Freunden oder Interessenten, wie man die auch immer bezeichnen möchte, auch zurückzugeben. Das ist was, was ich sehr schätze.
Und die ganzen Inhalte kann man jetzt also auch noch auf der Spielworks-Seite sich nochmal anschauen. Die sind da verlinkt.
Ja. Also, genau, die kann man auf der Spielworks-Seite. Da ist ja eine extra Conworks-Seite. Die ist noch oberhalb des Roosters Unterstützerclubs, glaube ich. Da kann man die anklicken, aber das kann man auch bei YouTube sehen. Also da, ich habe bei YouTube, der ist natürlich auch überhaupt nicht richtig beworben oder da ist nichts, da sind die YouTube-Videos auch zu finden. Also wenn man das eingibt, Conworks, da wird man das auch auf YouTube finden. Ja. Die sind auch wunderbar geschnitten auf YouTube. So der Anfang, so 7 Sekunden und das Ende. Und das ist es. Und ansonsten laufen die live durch.
Aber jetzt mal ganz anderes Thema hier. Iserlohn Roosters, ne?
Sag doch mal. Wie kommst du da drauf, Sven? Wie kommst du da jetzt drauf?
Ich weiß auch nicht. Irgendwie kam mir das gerade, wir müssten da mal drüber reden. Hatte ich so das Gefühl. Du bist großer Supporter, das weiß ich auch. Du weißt auch selbst, ich bin Adler-Fan aus Mannheim. Von daher. Aber ihr seid auch auf
Playoff-Kurs. Ihr solltet erstmal die Sportart erwähnen. Vielleicht,
ach so, okay. Ja, das
nicht so versiert sind.
Das ist ja skandalös. Sven, können wir in Zukunft nur zu zweit sprechen? Also
ich weiß schon, dass es um Eishockey geht, aber ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Ja. Ich wusste es auch erst bei Adler Mannheim, muss ich ja gestehen.
Wir reden über Hockey, also Eishockey in Deutschland. Und im Moment sind Sven und ich Leidensgenossen. Wir hatten beide Corona-Fälle im Team. Roosters waren schon in einer Teamquarantäne. Und Adler Mannheim ist nicht in der Teamquarantäne, aber die haben im Moment auch 8, ich glaube mit dem Trainer 9 Corona-Fälle im Team. Und das ist natürlich bedrückend. Da kann man allen Beteiligten nur wünschen, dass die da, die meisten sollen symptomfrei sein, aber dass die da gut rauskommen aus dieser Geschichte, die uns alle betrifft. Und weil du kurz erwähnt hast, Roosters sind auf Playoff-Kurs, das war halt Roosters, Iserlohn Roosters kann man nicht mit Adler Mannheim, die ja von SAP unterstützt werden, um nur mal den Konzern dahinter nochmal zu erwähnen. Sowas haben wir nicht im Sauerland. Wir sind ein sehr kleiner Verein, obwohl es dieselbe Liga ist. Wir waren auf Platz 5, aber dann mussten wir 4 Spiele in einer Woche bestreiten mit einem Kader von 13, 14 und im letzten Spiel immerhin von 15 Mann. Normaler Feldspielern und normalerweise hat man eben 19 Feldspieler. Das ist, man kann es nicht übersetzen, weil man ja dennoch immer mit 5 auf dem Eis ist plus Torwart. Aber das ist so, als ob man mit Fußball 8-11 spielen würde. Und die 4 Spiele haben wir dann überraschenderweise verloren, auch in Mannheim 6-1. Wobei ich sagen muss, das war ein ausgezeichnetes Verhalten. Da sieht man eben auch, dass da ein sehr sachkundiges, es ist ein Traditionsverein, eben Adler Mannheim, ein sehr sachkundiges Publikum ist. Und die haben nach 24 Minuten stand es 4-0, weil die kleine Kapelle eben nichts ausrichten konnte. Und dann hat man schon mal jeden Gang rausgenommen. Nach 44 Minuten, trotz aller Ruhe, stand es 6-0, glaube ich. Und dann hat man ausgekuppelt, weil man sagte, man muss jetzt eine Mannschaft, die nicht in der Lage ist, hier eigentlich professionell Eishockey zu spielen, muss man nicht demütigen. Und das haben auch die Zuschauer anerkannt. Die haben beim 1-6, dass man uns dann noch da erlaubt hat, geklatscht. Das war ein berührender Moment sogar, dass eine Liga natürlich, eine erste professionelle Liga eines Landes, solche Spiele ablaufen lässt. Ist auch eine Sache, aber überall sind Finanzen hinter. Da ist im kleinen Rahmen Fernsehen dabei und die haben alle Interessen. Aber nach den 4 Spielen, wir sind jetzt 11., man muss natürlich erstmal sehen, wie man wieder in Schwung kommt. Das war ja am Wochenende war Länderspielpause und jetzt geht es ja am Freitag weiter. Und das werden jetzt interessante Wochen, weil eigentlich für Roosters Verhältnis haben wir eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber so 4 Nackenschläge innerhalb einer Woche zu erleben, wie die Teamkollegen natürlich in Corona durch Corona aus dem Rennen genommen werden, das muss man auch erstmal mental verarbeiten. Das ist ja nicht nur eine körperliche Sache. Da bin ich sehr gespannt, wie das so weitergeht.
Kam die Länderspielpause jetzt also recht, die ja auch sehr erfolgreich war, nebenbei erwähnt, ne? Also Deutschland Cup gewonnen mit 3 Siegen. Malte, weißt du, hast du bestimmt auch verfolgt.
Auf jeden Fall, ich hätte jetzt als nächstes gefragt, so damit ich zumindest so ein bisschen meinem lokalen Umfeld gerecht werden kann, wo denn die Kölner Haie stehen. Weil ich habe absolut keine Ahnung von Eishockey.
Die stehen relativ mittig in der Tabelle. Die haben halt das Problem, dass deren Finanzen sehr arg gebeutelt sind. Also das ist, eigentlich sind die Haie ein überschuldeter Club, aber die haben einen Gesellschafter, der hält die so ein bisschen am Tropf. Aber die haben immer große Ziele. Aber das wird auch dieses Jahr wieder nichts werden, das kann man schon sagen.
Ich war schon lange nicht mehr im Eishockeystadion, wird mal wieder Zeit. Aber ich kann mich noch, wenn du die Kölner schon ansprichst, genau an einen Schlachtgesang erinnern von den Adlern. Wir ziehen los mit Messern und mit Ketten und machen aus den Haien Fischkroketten.
Das gefällt mir.
Das ist auch sehr schön. Und meistens sind sie dann auch Kroketten. Ja.
Wir haben auch einen DEG-Fan im Chat, der kennt den Spruch bestimmt auch.
Absolut, der wird den kennen. Er wird den sehr, sehr genau kennen sogar.
Ja, da ich ja vom Basketball komme, habe ich auch für Köln natürlich nicht viel übrig, da wir ja als Bonner eine eigene Basketballmannschaft haben. Von daher finde ich sowas super. Muss ich mir merken. Kann man ja dann auch anwenden im Basketball.
Absolut.
Irgendwer hat jetzt offensichtlich auch, der Purple King hat jetzt offensichtlich auch im Chat wahrscheinlich Fangesang groß geschrieben, aber das wird automatisch blockiert, weil man nicht in Großbuchstaben schreiben darf. Aber vermutlich ging jetzt gerade die Choreografie in den Chat über. Es wurden nämlich sehr viele Nachrichten deswegen quasi gelöscht. Haben sie jetzt aber selbst gemerkt.
Ja. Ihr könnt ja nochmal in klein schreiben, was ihr geschrieben habt.
Ja, aber da hänge ich eben halt dran und das ist auch ein sehr, sehr guter Ausgleich für Aktivitäten, die weitestgehend still sind, weil das nimmt mich halt emotional sehr mit. Und das ist mal was anderes, als in aller Ruhe zu spielen oder zu testen. Und das ist eben auch sehr kompetitiv natürlich. Am Ende gewinnt immer einer, aber beim Hockey. Ansonsten bin ich wirklich überhaupt nicht kompetitiv. Ist mir auch relativ egal, wer ein Spiel gewinnt, in Maßen natürlich und so. Aber das ist halt so ein wirklicher Ausgleich in vielen Fällen. Und deshalb finde ich das halt sehr, sehr faszinierend. Dann ist der Club halt nicht zu weit von mir entfernt. Und ich mag eben auch dieses kleine, eher so sehr bodenständige. Das passt dann auch gut zu mir. Und ja, so ist das halt entstanden.
Ja. Und du bist da auch, um das jetzt nochmal abzurunden, auch wirklich im Fanclub aktiv. Leitest den eventuell sogar? Oder?
Ich bin nicht im Fanclub aktiv. Ich bin zwar Vereinsmitglied, selbstverständlich, aber es gibt einen Unterstützerclub. Und der Unterstützerclub, das sind Kleinstsponsoren. Das heißt, da wird man dann auch ganz klein, ist man da auf einer Wand im Eingangsbereich mit dem Namen Spielworks und man unterstützt den Verein. Aber das geht nicht so weit. Es wäre auch finanziell nicht möglich, dass man auf den Trikots erscheint oder so. Aber man gibt pro Jahr, pro Saison einen Beitrag und damit der Verein am Leben ist. Weil im Unterschied zum Fußball, wo ja doch einige Vereine zumindest Gewinne schreiben, im Hockey, im professionellen Hockey in Deutschland gibt es keinen Verein, der Gewinne macht. Die machen alle Verluste und werden nur durch Sponsoren am Leben erhalten. Und das ist eben in Mannheim SAP. Bei Red Bull München kann man erahnen, wer da der Sponsor ist. in Iserlohn verteilt sich da über sehr, sehr viele kleine. Da gibt es natürlich schon welche, die ein bisschen mehr investieren, aber das meiste sind sehr, sehr viele kleine Unternehmen, die da ein bisschen was in den Verein reinschicken. Man darf das halt nicht mit Fußball, das in Deutschland ja medial alles überlagert, wirklich alles gnadenlos überlagert, vergleichen, weil man kommt ja nur beim Spartensender, beim Magenta TV vor. Ansonsten mal ab und an, ich glaube, die zeigen bei Sport 1 sonntags ein Spiel im Nachmittag. Ansonsten findet es halt nicht statt. Und so ein Etat von Iserlohn für eine Saison, und man hat halt mehr Spieler, man hat die teure Eisfläche, die man eben auch erstmal finanzieren muss, der beläuft sich so auf 7 bis 8 Millionen Euro für alles. Ja, da wird natürlich so ein Thomas Müller von Bayern, der würde sagen, ja, das reicht ja noch nicht mal für mein Gehalt. Aber so sieht's halt aus. Und bei Adler ist es dann das Gleiche. Und das ist schon ein Verein, der ganz oben steht in der Liste der am besten ausgestatteten Clubs. Da ist es dann so mal 2,5 Mal. Aber das sind ganz andere Dimensionen. Das gibt aber aus meiner Sicht auch eine andere Bindung. Ich weiß halt, dass ein Verteidiger in Iserlohn, der sich seine Gesundheit ruiniert, um den Zuschauern was zu geben. Und der ruiniert wirklich seine Gesundheit. Wer 10 Jahre Eishockey-Profi ist, der ist gesundheitlich. Ja, der sieht zumindest anders aus, sagen. So kann man es sicherlich formulieren. Aber da habe ich eine andere Beziehung zu, weil ich weiß, das ist kein Millionär. Das ist einer, mit dem ich so auf einer Stufe stehen kann. Ja.
Identifikation ist ein schönes Stichwort, um wieder ins Brettspielthema zurückzukommen. Ja.
Sehr schöne Überleitung drin.
Ja, ne? Und zwar zum Thema Spielworks. Ihr seid Kleinstverlag, ihr habt mit Sicherheit auch etliche Stammkunden. Also denkst du, dass ihr da eine sehr hohe Identifikation eurer Kunden auch mit eurem Verlag habt?
Ich hoffe das. Ich glaube es schon, aber ich kann es natürlich nicht genau beweisen. Ich weiß es nicht genau, aber ich kriege schon sehr, sehr viele positive Mails auch zu. Natürlich auch manchmal harsche Kritik. Meistens ist die völlig berechtigt. Manchmal natürlich auch, das gehört auch dazu, sehr, sehr viel Ignoranz. Und der Ton wird natürlich in allen Medien nicht leiser, sondern der Ton ist überall rau. Oder nicht überall Quatsch. Aber ist häufig mal rau. Aber ich glaube schon, dass ich eine einigermaßen Identifikation habe. Und zum rauen Ton, deshalb ziehe ich mich auch im Grunde aus allen sozialen Medien komplett raus. Das möchte ich gar nicht mitbekommen. Also, das würde mich belasten, wenn da irgendetwas zu heftig ist. Und das betrifft nicht nur Spielworks. Also wenn da Kollegen oder so dann schon angegangen werden, und zwar aus welchen Gründen auch immer, das möchte ich eigentlich gar nicht so mitbekommen.
Ja, das ist mitunter echt bitter.
Aber ich hab gesehen, du hast tatsächlich eine große Auswahl an Merchandise auch, ne? Also die meisten Spielecover von dir oder von euch kann man als T-Shirts kaufen, das Logo. Läuft das gut? Weil das ist ja auch, finde ich, so ein Zeichen für Identifikation. Also ich weiß noch damals, als irgendwie Terra Mystica rauskam, war ich auch so begeistert, als es dann irgendwann mal Terra Mystica T-Shirts gab. Und ich finde, das ist ja auch nochmal so ein Zeichen, dass sich jemand besonders mit einem Spiel und oder dem Verlag identifiziert.
Ich weiß jetzt nicht, ob das im großen Maße ist. Es gibt immer Leute, die kaufen da was. Es gibt auch Tassen sogar. Aber ich bin immer super begeistert, wenn in Essen jemand mit einem Spielworks-Shirt oder Hoodie oder mit was auch immer kommt. Das ist mir auch schon in den USA bei Origins oder Gen Con passiert. Dann natürlich wirklich nur ein absoluter Ausnahmefall, weil dieser Shop hier, der ist in Deutschland, und darüber sich so ein T-Shirt darüber zu senden, das kostet richtig Geld alleine an Versandkosten. Aber das finde ich schon außergewöhnlich. Aber ob das viel ist im Vergleich zu anderen Verlagen, das weiß ich nicht. Auch da nochmal zurück. Ich bewerbe das ja gar nicht richtig. Da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit. Eigentlich müsste ich einmal die Woche sagen, guckt mal dahin oder im Newsletter das mal ansprechen. Weiß ich nicht. Ne? Ob das dann einen riesen Effekt hätte, keine Ahnung, schwer.
Können wir ja mal beim nächsten Spieleschmiedeprojekt ausprobieren, auch mal noch ein, zwei Merchandise-Sachen dazu zu packen.
Absolut, ist eine gute Idee.
Also kam gerade auch schon im Chat, kann ich mich anschließen. Der Pulli, den du jetzt gerade anhast, ich finde der Kontrast von Ärmeln zu Vorderseite und dann das Logo, das ist ziemlich cool. Wurde hier auch gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ja. Mach das mal klar, dass das beim nächsten Schmiedeprojekt dabei ist.
So, dann machen wir das. Hoodie geht's dazu.
Ich glaube, das kriegen wir hin.
85 Euro dann.
Das ist ja nur Kleinstauflage, ne?
Auf 5 Stück. 5 Stück.
Ja, schauen wir da mal.
Ansigniert auf dem Rücken.
Schwarzen Rücken.
Das ist jetzt meine Überleitung dann. 85 Euro für einen Pulli wäre ich bereit zu zahlen, wenn der nachhaltig und fair produziert ist. Zum Thema Nachhaltigkeit. Ja. Du hast ja auch eben schon mal gesagt, dass du gar nicht, also nicht immer die Mengen zum Beispiel nach unten hin als Auflagen haben konntest, die du willst. Ist das ein Thema für dich? Wenn ja, wie gehst du damit um? Also mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen.
Finde ich ein ganz tolles und ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass wir das ansprechen, weil das ist halt ein Punkt, den ich extrem wichtig finde und der ja auch in der Zukunft immer wichtiger werden wird. Wo wir alle als Spieleverlage viel zu wenig machen, viel zu wenig. Und wer jetzt sagt, wir sind aber da Vorreiter, dann würde ich mal sagen, ja, ist das so? Würde ich mal ganz ernsthaft hinterfragen. Punkt 1. Die Masse der Spielewaren und auch der Spiele kommt aus China. Sicher, da gibt es auch, es gibt den chinesischen Spieleproduzenten und den. Da sind auch riesen Unterschiede dabei. Also wir können jetzt nicht nur immer sagen, China ist Schrott und alles, was wir in Europa machen, ist toll und nachhaltig. Aber es gibt schon gewisse Standards, die man hier hat, dass gerade beim Holz, beim dem Rohstoff, da liegen nicht nur Welten, da liegen Galaxien dahinter, was aus China häufig als Holz in Spielen einem verkauft wird. Das ist zusammengepresste Holzreste, die chemisch zusammengehalten werden. Das ist nichts anders. Das ist aber ein großer Holzspielstein aus Europa, der wiegt häufig das Doppelte von dem als ein Holzspielstein derselben Größe, der aus China kommt. Weil das eben Holzpressspan ist oder was auch immer, die schnell lackiert wird. Also da gibt es schon große Unterschiede dabei. Natürlich auch aus China kommt, bedeutet aus China den Transport über den Ozean oder über die sogenannte neue Seidenstraße per Eisenbahn eben bis nach Deutschland. Ist ökologisch jetzt auch nicht so prickelnd. Ja, deshalb versuche ich schon in Europa zu produzieren und zu schauen, dass dort zertifizierte Sachen verwendet werden. Ja, da kann man ja schon beim Papier, beim Holz sehr genau schauen oder so relativ genau schauen. Andererseits sind mir bestimmte Druckereien schon mal verschlossen, weil ich mit meinen kleinen Auflagen nicht dort drucken kann. Die sagen einfach nein. Andere sagen ja, bitte reich mal deine Druckfiles ein morgen. Wir drucken es dir in 55 Wochen. Das ist kein Scherz, weil die Pandemie hat alles einfach plattgebügelt. Und unsere großen Mitbewerber in diesem Hobby, in dieser Industrie, die blocken dir jeden Termin einfach weg. Die wissen natürlich auch nicht, was sie beim Drucker XY im November 2022 drucken, aber die sagen, da drucken wir in der ersten Hälfte 50.000 Spiele und dann ist das Thema durch. Es ist also gar nicht so einfach für mich, da eine passende Druckerei zu finden, die dann auch sagt, ja, wir machen das zu dem Zeitpunkt. Zum Zweiten kommt, wir müssen im Moment erstmal Papier finden oder Holz finden, das so zertifiziert ist. Weil dieser Rohstoff, das ist ja nicht nur Spiele, ein Spieleproblem. Die Buchbranche hat das, jeder hat das, der Holz oder Papier oder Pappe benötigt. Es gibt im Moment nicht genügend. Also große Probleme. Zum ganz einfache Sache, die sicherlich jeder, der im Spielebereich unterwegs ist, nachvollziehen kann. Spiele sind zu 99,9% eingeschweißt. Warum sind die eingeschweißt? Ja, weil auch da der Kunde im Moment, das ist meine Meinung, noch nicht bereit ist, mitzugehen. Ich habe schon darüber nachgedacht, natürlich bin ich auch im Austausch mit meiner Druckerei, eben nur diese Klebestellen an den Seiten anzubringen, sodass die Deckel und Boden eben verbunden sind. Ja, das wollen aber viele nicht. Und du wirst auch einen Restpunkt dort haben. Was ein großes Problem ist, ist halt ein nicht eingeschweißtes Spiel einzeln zu versenden. In so einem 6er Umkarton, das geht noch, ein bisschen Papier dazwischen, dann sollte das funktionieren. Aber du wirst Gebrauchsspuren haben. Gerade Spielworks hat eben sehr, sehr viele Fans, die wollen ein, und auch völlig zu Recht, weil das hochpreisige Produkte sind, die wollen ein absolut makelloses Produkt und nicht schon Abriebspuren darauf haben. Das ist so einfach nicht das ohne Einschweißfolie. Es hat im Buchbereich lange gedauert. Vor ein paar Jahren gab es im deutschen Buchhandel auch nur eingeschweißte Bücher. Dann haben ein paar große Publikumsverlage haben gesagt, wir machen das mal so. Die Buchhandlung, nein, können wir nicht verkaufen, kann man vergessen. Die sagen, es ist ein gebrauchtes Buch auf der Rammstege. Haben es durchgesetzt, inzwischen machen es viele. Da gehört aber ein Umdenken noch ein bisschen der Kunden zu. Und Spielworks oder ein anderer Kleinverlag und noch ein dritter und ein vierter Kleinverlag, wir werden da kein Umdenken durchsetzen. Das muss auch mal von großen Verlagen kommen. Aber ich möchte nicht sagen, wir warten ab, wir klein, bis die Großen das machen. Und so lange lehnen wir uns schön zurück. Auch vollkommen falscher Ansatz, kann man auch in der Klimapolitik sehen. Wenn wir immer nur sagen, in Deutschland, wir machen doch im Moment nur so und so viel Prozent und ihr da in China, ihr seid 27%. Ja, kann man anprangern, aber wir müssen mal Vorreiter vielleicht auch werden. Aber es ist verdammt schwierig. Was ich noch seit Jahren schon nicht mehr mache, ist, obwohl ich dafür natürlich die Ziploc, auch Plastik, Kunststoff, Tütchen verwende, ist, dass ich keine Inlays mehr mache und schon gar keine Kunststoff-Inlays. Finde ich, ist eine völlige Ressourcenverschwendung und das so an Kleinigkeiten, da kann man zumindest mal mal arbeiten. Das ist schon ganz wichtig. Aber da müssen eben auch alle mal ein bisschen mitmachen. Zumal wir in einem Bereich sind, der sowieso nicht nachhaltig ist. Ne? Viele Spiele, die werden einmal gespielt und dann in die Ecke getreten. Ne? Und das ist ja auch nicht so toll. Oder guckt euch halt im November, Dezember die Ramschtische an bei vielen Discountern, dabei bei vielen Märkten. Da sind dann die Spiele dabei, die aus Überproduktion stammen, weil man die jetzt irgendwann noch wegbekommen muss. Ist sicherlich nicht nachhaltig, so etwas.
Ja. Vorschlag kommen hier schon Papierbänder, die ja auch oft genutzt werden, um Kartenbanderolen, die Kartenbanderolen. Ja. Aber sind wir wieder bei den Ressourcen Papier, was auch knapp ist. Ne?
Aber finde ich es trotzdem ein sehr, sehr guter Vorschlag. Hatte ich auch genau da mit einem Gespräch in Essen, dass das in Zukunft kommen mag. Das mag kommen, das kann ich nicht garantieren, wie das ist, aber gerade um Kartendecks festzuhalten, gibt es schon bei einigen, die setzen Banderolen ein. Ganz toller Vorschlag, ja. Das, man muss eben in ganz kleinen Schritten nach vorwärts gehen und das ist sicherlich ein guter Punkt, ein sehr guter Punkt.
Und das erste Projekt aus 100% recyceltem Material wartet jemand drauf. Ich meine, der NSV-Spiele-Verlag ist jetzt mit seiner Nature Line in die Richtung unterwegs. Das Snowware fällt mir da ein. Das ist, glaube ich, schon, geht schon so in die Richtung.
Ja, absolut. Also einige machen da schon was. Ich habe auch mit anderen Produzenten gesprochen. Da gab es auch kleine Spiele, die ich mir in Essen angeschaut habe, genau aus solchen Linien. Das waren aber vorwiegend komischerweise Spiele, die gar nicht von Spieleverlagen kommen. Das waren so eher so Projekte, die so im Art-Merchandising-Bereich waren. Und die waren komplett, die waren wirklich wunderbar produziert. Die hatten so Klebehaftpunkte und drin Karten in Banderolen. Das war ganz wunderbar. Kein Plastik. Schon ganz toll dabei. Und da kann man sicherlich auch viel, viel mehr machen. Ein ganz kurzer Punkt nochmal, weil ich gerade nochmal Plastik sagte. Nochmal, wir sind alle auch dafür verantwortlich. Bling Bling ist wichtig und viele Kickstarter-Projekte, wie ihr nun mal auch wisst, oder Spieleschmiede, Crowdfunding-Projekte sind erfolgreich, weil sie so viel Plastik drin haben. Ja. Und weil wir können auch nicht mehr den Schalter wieder zurücklegen und sagen, wir machen jetzt alle nur noch Holzwürfelchen. Das ist dann wieder alles. Und ganz darauf verzichten, das wird nicht funktionieren. Genauso hat natürlich Europa, aber man kann es vielleicht mal beobachten, nicht jedes Spiel ist eine solche Material-Plastikschlacht wert. Kann man nicht auch mal was anderes machen? Das halte ich schon für eine angemessene Frage. Jetzt habe ich einen Punkt, den ich noch nennen wollte, den ich schon wieder vergessen habe, also kann es nicht wichtig gewesen sein.
Ich habe noch, also auch als Beispiel, ich hoffe, man hört mich nicht so abgehackt, wie man mich sieht. Ich hatte auch in Essen mir von einem Verlag drei Spiele geholt und da war zum Beispiel auch alles, da war gar kein Plastik mehr drin, sondern in solchen Papiertütchen dann. Ne? Also die Miepel, die waren dann gar nicht mehr in Plastik eingepackt, sondern komplett immer Papier. Ich meine, klar, da sind wir wieder beim Punkt Papier, ist auch im Moment knapp. Aber da war ich positiv überrascht. Also das war schon, die warben schon so ein bisschen damit, dass alles, dass es so green ist. Das sind auch alles Green-Themen, also das Spielthema. Aber ich habe es dann mal ausgepackt und das fand ich auch eine coole Idee. Also einfach so ein Papiertütchen, das ist einfach nur einmal gefaltet, das ist auch nicht mehr verklebt. Ist ja auch egal in der Schachtel. Und das fand ich auch ganz cool. Also dass dann quasi dieses Material, was ja wirklich oft hat man ja beigelieferte Zipbeutel, aber die Miepel oder was auch immer sind nochmal eingeschweißt. So, das heißt, man schmeißt erstmal Plastik weg, um es in Plastik zu packen. Das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool.
Ja, stimme ich dir zu. Da muss auch jeder, ob Groß- oder Kleinverlag, noch eine Menge tun, dass wir da besser werden. Wir müssen besser werden. Das nützt nichts. Und jetzt ist mir auch der Punkt wieder eingefallen, den ich noch erwähnen wollte. Nur auch ein weiterer Punkt natürlich, wo wir nicht mehr die Uhr zurückdrehen können, ist bei bedrucktem Holz. Ja, das ist in Europa praktisch nicht möglich, dass man dieses sogenannte Screenprinting macht. Das wird aber in China gemacht und einige Verlage mit einigen Spielen haben das in wunderbarer Weise gemacht, ist vollfarbig und sieht ganz, ganz toll aus. Und das sieht auch auf dem Tisch besser aus als eine unbedruckte Holzfigur. Mhm. Aber auch da muss man sich fragen, die kriegst du im Prinzip nur aus China rübergeliefert. Ne? Ist das wirklich nötig? Aber da behaupte ich, das können wir nicht wieder zurückdrehen. Also das wird nicht funktionieren. Mhm.
Aber um den Bogen jetzt nochmal zu schlagen, als Spielworks, ihr seid da auf jeden Fall hinterher. Also du hast ja schon gesagt, in Europa hauptsächlich produziert. Das habe ich jetzt auch bei den letzten Spielen gesehen. Also die ihr zu uns jetzt in der Schmiede gemacht habt, die kamen auf jeden Fall alle aus Europa. Und ja, die sind ja auch qualitativ wirklich hochwertig. Also dafür seid ihr ja auch eben bekannt. Und ja, gab es nichts auszusetzen, wenn man jetzt mal von der Würfelgröße bei dem einen Projekt absieht. Aber das sind Dinge, die passieren. Und ja, also das finde ich auch ganz toll, dass ihr da so hinterher seid, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, aber um da auch nochmal kurz reinzugrätschen. Es kann trotzdem sein, dass ich in Zukunft das ein oder andere Projekt in China machen muss. Nicht werde, sondern muss. Weil ich kriege im Moment nicht schnell genug Zeugs. Und ich kann nicht in Europa 6 Monate oder noch länger warten. Und es kann auch mal, oder ich kriege nicht genügend Holz nur von einem. Oder es fehlen halt Kartenmöglichkeiten, die zu drucken. Und dann bin ich quasi gezwungen, nach China zu gehen. Das möchte ich in keinem Fall, aber das kann passieren. Das kann durchaus passieren. Und das geht ja einigen anderen Verlagen, die auch kleiner sind in Deutschland beheimatet sind, genauso. Die sagen mir auch in den Gesprächen, in Essen, wir wollen das nicht, aber wir haben im Moment keine Chance. Der eine sagt, ich brauche unbedingt bedrucktes Holz, kann in Europa keiner machen. Der andere sagt, ich kriege überhaupt nichts. Ich kann überhaupt nicht drucken im nächsten Jahr. Wie soll ich noch überleben? Und das sind halt extreme Probleme. Wobei natürlich in China bedeutet, erstmal müssen wir die Sachen rüberbekommen zu einem Preis, der einen auch nicht dann umhaut. Ne?
Ja, das ist wohl wahr. Jetzt haben wir, wollen wir mit einem schönen Thema, würde ich vorschlagen, noch aufhören. Ausblick auf kommende Spiele aus dem Hause Spielworks. Magst du da oder kannst du da schon was verraten, was so bevorsteht?
Ja, das kann ich sehr gerne verraten. Also die kommenden Projekte, da möchte ich jetzt noch nicht unbedingt einen Zeitrahmen festsetzen, aber das wird man dann schon sehen. Das ist zum einen mache ich, und ich sage jetzt mal einfach so, was ich für 2022 im Auge habe. Das ist zum einen Oranienburger Kanal, das ist ein Spiel vom Uwe Rosenberg, das ist ein 1-2-Spieler-Spiel, das auch in meinen Augen ist herausragend gut. Das würde ich so Kennerspielbereich nennen von der Komplexität. Das mache ich in jedem Fall. Dann mache ich mein erstes 18XX. Das wollte ich schon Ende dieses Jahres machen. Aber das hat nicht zeitlich nicht ganz hingehauen. Das ist 1837 Saxonia, Deutsch-Englisch. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie so ein Eisenbahnspiel für Kenner einschlagen wird oder einschlagen kann. Dann mache ich Endzone. Das ist eine offizielle Lizenz von Assemble. Das ist also eine Videospielumsetzung und das sollte so im Sommer per Crowdfunding erscheinen. Das ist jetzt die Brettspielversion, ist vom US-amerikanischen Autor Evan Hallbert umgesetzt. Kann man auch nochmal bei Conworks sich anschauen. Da ist zumindest ein Gespräch mit dem Evan, das ich dort führe. Was noch? Ah ja, ganz, ganz wichtig, ich mache ein neues La Granja-Spiel. Das sollte um den Oktober nächsten Jahres nicht erscheinen, sondern dann auch crowdfunding-mäßig an den Start gehen. Man wird aber, so es ein normales Essen nächstes Jahr geben wird, dann sicherlich dort auch an einem Tisch spielen können. Also das ist keine Erweiterung zu La Granja, sondern es ist schon ein eigenständiges, großes Spiel, das dann aber wieder diese Multifunktionskarten hat und auch das Dice Drafting hat. Aber ansonsten, es hat keinen zentralen Markt, ist schon ein eigenständiges Spiel. Das hat im Moment den Titel El Burro. Also das ist schon, weil man mit Eselkarren eben dann zum Hafen fährt nach La Palma, um dann auch Sachen zu verschiffen. Und es ist eine gute Chance, dass ich Raising Chicago mache. Das ist ein Spiel aus dieser Urban Evolution Series, zu der auch Squaring Circle Will gehört. Das ist wieder gleicher Autor, Matt Wolff, komplett andere Mechanik, aber ist auch wieder ein historisch faszinierendes Thema in Mitte des 19. Jahrhunderts. Chicago liegt ja an den großen Seen und dann ist eben das häufig überschwemmt worden. Cholera-Epidemien haben gehaust und dann haben die eben gesagt, ja, wie machen das denn europäische Großstädte? Paris, London, die hatten schon eine Kanalisation. Ist natürlich relativ schwierig, dort zu bohren nach unten, wenn sofort das Wasser hochkommt. Also hat man gesagt, ja, dann ist die Alternative, und man hatte damals eben weitgehend Holzhäuser, die Häuser alle nach oben zu versetzen. Die hat man also Raising 4 bis 15 Fuß nach oben gebracht. Unfassbar eigentlich. Zusätzlich hat man noch gesagt, im Downtown Chicago, wertvollste Grund waren auch Holzhäuser. Ja, jetzt können wir hier aber nochmal was machen. Da bauen wir jetzt so ein paar Steinprunkbauten. Und was machen wir jetzt allerdings mit den Holzhäusern? Ja, die rollen wir raus. Das haben sie eben auch gemacht. Und das kann man viel genauso umsetzen. Ist also auch wieder eine wunderbares Stadtentwicklungsspiel. Das aber auch die Serie dazu. Und es kann auch sein, dass ich ein, zwei Lokalisierungen mache. Also ich werde die deutsche Ausgabe von Oath machen. Von Lieder Games und John Companies, die zweite Ausgabe werde ich lokalisieren. Das ist von Whirligig, also die auch Pax Pamir gemacht haben. Ja, das sind so die
Was
Sachen, die ich mir sehr gut vorstellen kann.
hast du für
Cool.
Oath
Oath
schon
wurde
einen
jetzt schon
groben
ein, zwei Mal
Zeitplan?
angefragt.
Ja.
Mach du, Malte.
Ob es für Oath schon einen ganz groben Zeitplan gibt. Das interessiert mich. Ich hatte es mir auf Englisch gekickstartet und dann habe ich erst gesehen, wie viel Text und Material es ist und habe es dann wieder abgestoßen und warte jetzt nämlich sehnsüchtig auf Deutsch.
Ja, danke schön. Also, wir sind da sehr intensiv dabei. Ich hoffe, dass ich beginnen kann am 15.12. Das würde also noch dieses Jahr passieren, dass das in die Vorbestellung geht. Und ja, das ist so das Ziel dabei. John Company eher Februar nächsten Jahres, weil das hat sich einigermaßen nach hinten geschoben, weil Whirligig, also der Drew und der Cole Whirly, die kickstartern ja ein Spiel, wenn das noch nicht fertig ist. Das heißt, die geben erstmal die grobe Idee rein und ich glaube, das war im letzten März und dann arbeiten die damit weiter, bis das Spiel fertig ist. Und das hat sich leider nicht so ganz realisieren lassen und ich kann natürlich mit einer Lokalisierung nur beginnen, wenn aller Text schon fertig ist. Macht keinen Sinn anzufangen, wenn ich dann bekomme, ja übrigens, das ist jetzt doch raus, das ist eine andere Mechanik oder die Karten nicht, sodass das wahrscheinlich Februar werden wird. Und da bin ich auch unheimlich, wie gesagt, ich bin Cold Early Fanboy, da bin ich heiß wie Frittenfett. Es ist schon so.
Und zu La Granja, da muss ich nochmal kurz was erläutern, weil wir haben ja auch in der Schmiedevorschau schon die La Granja Deluxe Edition. Die kommt nicht von euch, das machen Board and Dice. Die haben das quasi sich auf die Fahnen geschrieben, da eine Deluxe-Version zu machen. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist also ein La Granja-Nachfolger quasi.
Ja, das wird auch das ursprüngliche La Granja. Und die lieben Kollegen, die jetzt die neue Deluxe-Version machen, ganz wunderbare Kollegen, die werden dann eine großartige Arbeit machen. Die werden also das Ur-La Granja nochmal in die heutige Zeit 2021, ja, 2022 dann hineinbringen. Und das alles, was ich da auch gesehen habe, sieht top aus, ist ein Top-Produkt und das ist auch natürlich ein super bewährtes Spiel. Und ich finde auch, nach den Jahren, die es jetzt eigentlich nirgendwo mehr erhältlich gab. Es gab auf Englisch noch ein paar Restexemplare von Stronghold, aber ansonsten war es ja weg. Ist es Zeit für ein neues La Granja? Aber das ist das La Granja 1, etwas vielleicht an den Ecken ein bisschen runder gemacht. Aber das, was ich erwähnte, das El Burro, das ist ein komplett eigenständiges Spiel und das erscheint bei Spielworks. Ob es nicht nachher nochmal lizenziert wird an jemand anderes, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passieren wird. Aber man weiß es halt nicht.
Alright, wunderbar. Dann, würde ich sagen, machen wir mal so langsam Schluss. Oder? Du hast vorhin mal gesagt, du willst nicht unbedingt abends arbeiten.
Eigentlich ist Montag sogar ein regelmäßiger Testabend für mich, wo ich manchmal auch sagen muss, so wenn ich um 17 Uhr normalerweise aufhöre zu arbeiten, dann sage ich, mein Gott, gleich geht es so ans Testen und der Tag war lang genug. Aber sobald ich am Testtisch bin, nach ein paar Minuten bin ich dann auch wieder begeistert. Aber man muss halt mal ein paar andere Sachen. Das war jetzt hier aber gerade keine Arbeit, das war Vergnügen. Und dann passt es auch so. Ne?
Das freut uns natürlich.
Jawohl. Dann ganz, ganz vielen lieben Dank dir für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich hoffe, die Zuschauer und Zuhörer fanden es genauso spannend wie wir, weil ich bin, ja, du weißt, ich unterhalte mich immer gerne mit dir, treffe dich auch immer wieder gerne. Leiria, nächstes Jahr bist du vor Ort?
Ja, wenn es stattfindet, und es sieht sehr, sehr gut aus natürlich, gerade weil Portugal, es gibt im Prinzip keine ungeimpften Erwachsenen mehr. Die sind halt ein bisschen weiter als wir. Wenn sie uns also ins Land als Deutsche reinlassen im nächsten März, dann muss man dann ja schon ein bisschen fürchten, bin ich selbstverständlich am Start. Und da bin ich auch, weil es meine liebste Veranstaltung im ganzen normalen Spiele-Con-Jahr ist. Und da freue ich mich natürlich riesig, dich dann auch wieder zu sehen. Also das ist immer ein hochgradiges Vergnügen.
Auf jeden Fall, wunderbar. Ja, dann für heute einen wunderschönen Abend noch. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt noch testest oder ob es dann für heute reicht.
Nee, für heute reicht es tatsächlich. Und nochmal vielen Dank an euch beide hier, natürlich auch an alle Zuschauer. Ich hoffe, die sind nicht weggenickt, als wir den Exkurs hatten.
Im Gegenteil, es waren ja auch ein paar
Eishockey-Fans im Chat. Ja, also das war, da waren sehr viele dann auf einmal sehr stark dabei.
dann ist es gut. Denkt alle dran, die haben eine Webseite, Iserlohn, ich glaube, -roosters.de wahrscheinlich, vielleicht auch kommen, weiß ich jetzt nicht auswendig. Geht da alle drauf, da kann man sich einen Mitgliedsantrag ausdrucken. Das ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk.
Auch gut. Und natürlich auch alle auf die Spielworks-Seite. Guckt euch die Conworks nochmal an. Und Uli streamt, wie gesagt, einmal die Woche auch mit spannenden Gästen. Morgen Abend auch wieder. Da können wir gerne auch nochmal Werbung für machen. Auf deinem Twitch-Kanal. Da könnt ihr auch fleißig vorbeischauen. Es lohnt sich.
Das ist sehr lieb. Ja, würde mich sehr freuen drüber, wenn man da mal schaut, weil doch der ein oder andere Gast, den ich da bisher hatte, vielleicht auch habe, der gibt schon gute Einblicke, die auch jetzt nicht immer so knüppelhart an einem Spielethema, das gerade en vogue ist. Und was ich versuche zu vermeiden, ist immer nur das neueste Spiel gerade zu featuren, sondern das sind auch mal Sachen, die ich jetzt gerade interessant finde. Und ja, wer halt so Sachen mag, sehr, sehr gerne. Deshalb danke nochmal für den Hinweis an euch.
Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bis bald mal wieder, bis wir uns dann über das nächste Spieleschmiede-Projekt unterhalten, spätestens.
Ja, genau. So machen wir das. Dankeschön.
Okay, dann bis dahin. Mach's gut, lieber Uli. Ciao, ciao.
Tschüss.
So. Das war's für heute mit den Beard Game Geeks. Was steht demnächst so an? Wir haben jetzt am kommenden Wochenende die Messe in Stuttgart. Da könnt ihr Malte und mich auch treffen.
Wochenende ist sehr relativ, wenn wir Mittwoch
ja, von Donnerstag. Von Donnerstag bis Sonntag. Also wir sind ein bisschen länger in Stuttgart, halt die ganze Messe über. Genau. Deswegen, weil die Messe ist, werde ich auch am kommenden Montag, wo ja eigentlich der Termin für Frag die Schmiede wäre, kurz mal pausieren und das erst die Woche drauf dann machen. Also am 29.11. dann Frag die Schmiede wieder. Mit unter anderem auch Infos über Dice Throne Adventures, weil da gerade nachgefragt wird. Und dann haben wir am 5.12., das müsste ein Sonntag sein, die SOX-Miss wieder mit jeder Menge Geschenken. Das Lager packt schon fleißig ein. Da seid ihr auch herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Tatsächlich ohne Malte und mich, aber dafür mit Frank, mit Robert, mit Lena, mit Claudio. Also volles Programm da auch wieder den ganzen Tag über vor der Kamera. Genau, und die nächsten Beardgame-Geeks, lieber Malte, müssten dann theoretisch am 13.12. sein.
Achso, nee, am 6.12. steht bei mir im Kalender.
Na,
das war noch der Plan,
13.
weil, achso, ja, da müssen wir mal gucken. Da bin ich dann in den Alpen, aber da habe ich hoffentlich Internet.
Na ja, gut, wir können auch den 6. lassen.
Das war ursprünglich gedacht, weil wir ursprünglich mal dachten, ich sei
dass
ja dann
du da
bei
bist.
Der SOX-Miss. So ist ja. Das. Ja, also ich habe bei mir im Kalender noch den 6.12. stehen. Ist natürlich dann direkt der Tag danach. Am 13. müsste ich noch in meiner besseren Hälfte klären. Ich könnte aber auch aus Oberstdorf streamen.
Ich denke, na, das gucken wir mal. Wir sagen wir erstmal, es bleibt am 6.
Wir,
es bleibt
wir
am 6.
sagen 12. euch noch Bescheid auf jeden Fall.
Genau. Allerspätestens an der SOX-Miss erfahrt ihr, ob am nächsten Tag.
Ja, genau. Also, ja, übrigens morgen. Genau. Ja, da, man kann ja, ja einfach jeden Montag mal gucken, weil die Chance ist ja hoch, dass irgendwas ist. Ja, also entweder du mit deinen Schmiedeprojekten ja, oder wir
auf jeden
oder
Fall.
Wer weiß, was noch kommt. Oder Robert packt mal wieder irgendwelche Wunderspiele aus, Wundertüten.
Genau.
Irgendwas ist ja immer.
Irgendwas ist immer, ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Dann, ja, bleibt, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das war
doch
alles.
Natürlich. Wir haben noch was vergessen, wie immer. Ihr könnt uns auch bei diesen kleinen Streams eure Twitch Prime oder Amazon Prime Abos über Twitch spenden und das Geld, was dann quasi der Kanal der Spieloffensive einsammelt, wird bei den großen Streams, also jetzt zum Beispiel der SOX-Miss Show, dann mit in den Pot geworfen, weil wir da ja immer eine Charity raussuchen, der dann quasi der Erlös gespendet wird. Und bei diesen kleinen Events hier, alles, was wir hier sozusagen einsammeln, wird aufgespart und dann mit in den Topf geworfen, wenn wir große Events haben. Das nochmal so als Hinweis, dass ihr also auch hier immer gerne bei allen, also egal bei was, auch wenn ihr Robert zuguckt, wie er Spiele auspackt, könnt ihr immer eure Abos spenden und das geht dann sozusagen auf die nächste Charity. Die freut sich dann über das, was so unter den 2-3 Monaten bis dahin zusammengekommen ist.
Genau. Genau. Ja, wunderbar. Ja. Dann wünschen wir euch allen einen schönen Abend, spielt schön viel, ja, besucht uns in Stuttgart.
Und noch der Hinweis an die Regie, wenn wir gleich fertig sind, am besten ausmachen, sonst sieht man wieder witzige Einspieler-Drehversuche von dir.
Ich werde gleich noch ein Video einsprechen, du hast das richtig erkannt.
Nur so also als kleiner Wink mit der Zaunfallfabrik.
Ja, wird nicht nochmal passieren, keine Angst.
Ja, das heißt, wir sehen uns tatsächlich am Mittwochmittag, lieber Sven, ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Ich bringe dir deine Teke-Takenoku-Figürchen mit.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, dann wird gezockt. Also ein bisschen gearbeitet, aber Hauptsache wir zocken.
Ja, aber erstmal arbeiten und dann abends
ja,
den Lohn.
Man kann aus allem ein Spiel machen.
Auf jeden Fall. Dann gucke ich jetzt mal kurz raus. Matthias, raiden wir auch wieder oder? Dann Attacke, ja, wir verabschieden uns. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.